Hi, ich bin Labamba.
Hi, ich bin Quaseltonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schokotratsch.
Welcome back, everyone.
Da sind wir wieder. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kompliziert es war, diese Folge aufzunehmen. Ich finde es ja immer wieder schön. Wir haben mehrere Termine haben wir verschoben aus unterschiedlichen Gründen. Und beim letzten abgemachten Termin sind wir einfach beide eingeschlafen. Ich finde das schön. Ich finde, das spricht für unsere Professionalität. Ja, das fand ich witzig.
Ich habe noch Wäsche gemacht in der Zeit, in der ich dachte, dass du anrufst.
Ja, wir können ja mal den ganzen Verlauf sagen. Also es war ungefähr 5 Uhr. Ich habe Amber geschrieben, hey, wir können heute übrigens doch aufnehmen, kein Problem. Dann glaube ich.
Aber ich war arbeiten, ich konnte nicht antworten, weil ich war in Calls und so, ich konnte nicht reagieren.
Genau. Es waren irgendwie so 2 Stunden, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich dann abends irgendwie. Ach nee, oder ich habe erst geschrieben, hey, wie sieht's aus? Wir hatten ja mal überlegt, heute aufzunehmen. Ich glaube, ich könnte oder so. Dann habe ich nichts von dir gehört. Dann habe ich nochmal geschrieben, also ich hätte Bock, falls du ready bist. Ich bin jederzeit bereit.
Ja, genau.
So, da war ich noch topfit, du. Weil ich noch so dachte, ah, wer weiß, vielleicht muss ich noch ein Nickerchen machen. Nee, da war ich noch topfit. Und dann irgendwann bin ich dann eingepennt. Und als ich aufgewacht bin, habe ich gesehen, vor 42 Minuten hat Amber geschrieben, ja, bin in 10 Minuten soweit oder so. Und ich dachte nur so, ja, cool. Genau. Das ist schon eine Weile
her. Und in der Zeit, in der ich dachte, Toni meldet sich noch, habe ich noch mal Wäsche gemacht und wollte dann, aber das ist auch der Klassiker, ich habe mich nur hingelegt, weil ich dachte, ich höre, wenn Antonia anruft oder schreibt,
nee,
ich höre das dann ja. Und hatte, ich weiß auch gar nicht, was ich anhatte, Germany's Next Topmodel oder so, irgendwas lief auch.
Ja.
Ah nein, ich habe Bullshit-TV mal seit langem wieder geguckt. Und dabei bin ich wohl auch irgendwie eingepennt. Aber ich bin dann erst um 3 Uhr oder so nachts wach geworden.
Ja, das. Ich habe dir dann irgendwann
dann ich das
um 9:30 oder so habe ich dir dann geschrieben, ups, eingepennt. Und dann habe ich am nächsten Morgen um 3 Uhr kam dann eine Nachricht von Amber, habe ich natürlich erst am nächsten Morgen gesehen, als ich aufgewacht bin. Stand da so, same. Ich so, ja toll, das ist ja Horror.
Ja, weil ich dachte, es ist jetzt unhöflich, da gar nicht drauf einzugehen. Dann habe ich noch so nachts so same geschrieben.
Ja, aber das fand ich irgendwie witzig. Weil wir das nicht geschafft haben einfach. Aber jetzt haben wir es geschafft. Heute ist es soweit, Leute. Diese Folge, wir haben sie so lange als die große Überraschungsfolge angekündigt und dann habe ich ja gesagt, wir können sie nicht Überraschungsfolge nennen, weil es ist ein Film, eine Folge. Und ich finde, diese Folge braucht einen Folgennamen, der passend ist. FF, ist ja klar.
Ja.
Haben wir denn noch Eulenpost oder etwas derartiges?
Ach so, ja, nee, wir haben noch eine Fanpost. Wir machen sie jetzt auf, würde ich sagen.
Perfekt.
Also, hier ist eine Schokofroschkarte selber gemalt.
Ach, süß.
Amber und Antonia, die besten Podcaster der Welt. Und vorne steht drauf,
nehmen eine Folge auf,
bald wieder da.
Ach so, was ist weil da, wir gerade nicht zu sehen
eigentlich unser
sind.
Gesicht wäre.
Ja, witzig.
Ja, das ist clever. Ich höre euch schon seit ungefähr 3 Jahren und bin ein großer Fan. Bitte macht noch ganz lang mit dem Podcast weiter. Ich habe allen meinen Freunden den Podcast empfohlen. Ich gucke jeden Tag, ob es vielleicht eine neue Folge gibt. Manchmal auch 2 oder 3 Mal am Tag. Ja, wir machen nur Mittwochs.
Nur einmal die Woche, immer Mittwochs.
Hier noch ein Kiss, Mary, Crucio, Cedric, Krumm und Neville. Ne? Das ist auch nicht so nett.
Cedric, Krumm und Neville. Also ich heirate
also
Neville.
Also könnten wir niemals Crucio.
Nee, ich heirate Neville.
Aus obvious reasons.
Ich küsse Sadie und ich Crucio Krumm.
Ich Cruciore Cedric, weil der stirbt dann ja eh. Und ich heirate auch Neville und ich knutsche mit Krumm rum.
Ja, vor allem der heutige Krumm, ne? Also der Schauspieler.
Ja, aber den heirate ich vielleicht.
Guten Morgen, ja. Da habe ich jetzt auch gerade gedacht, wenn ich an den denke, du, dann tausche ich dann doch.
Dann heirate ich Krumm und knutsche mit Neville.
Ja.
Und zum Abschluss noch eine Frage. Wart ihr schon bei Harry Potter und das verwunschene Kind? Wenn ja, wie fandet ihr es? Antonia, das würde ich gerne an
dich weiterleiten. Ich war, ja. Ich habe jetzt auch gehört, dass sie das in Hamburg jetzt absetzen, ne? Ich weiß gar nicht, ob die jetzt irgendwie in eine andere deutsche Stadt noch wandern. Hast du da was mitbekommen?
Die könnten ja mal nach Stutte. Das, dann hätte ich es nicht so weit.
Ja, ich fände es eh gut, wenn die irgendwie in unsere Nähe kämen. Und dann könnten wir nämlich nochmal zusammen gehen. Da wäre ich sowas von dabei.
Ich fände aber auch Berlin cool, weil ich jetzt schon seit Jahren eigentlich mal wieder richtig Bock auf so Hauptstadt-Flair habe.
Na, reizt mich jetzt nicht so. Beziehungsweise ich bin relativ häufig in Berlin. Aber.
Ja, ich nämlich nie.
Es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Ich fand es mega cool, es war sehr magisch und ich fand die Aufmachung da in Hamburg auch richtig cool. Es war einfach sehr nett gemacht und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind ja nicht so Fan von der Story von Cursed Child, aber Das Theaterstück war schon richtig cool. Und eigentlich muss ich euch ja sowieso noch was erzählen, weil ich war ja auch bei Harry Potter in Konzert letztens.
Ja, das stimmt.
Und das war richtig cool. Also ich hatte irgendwie so null Erwartungen. Ich hatte das ja schon sehr lange vor, da reinzugehen. Jetzt habe ich es endlich geschafft.
Yay.
Ich dachte halt so, ja, okay, da sitzen halt so ein Musiker, so ein Konzert, so ein Orchester und die spielen halt den Soundtrack von Harry Potter und das war's. Nein, es war nicht so. Es gab einen Moderator und dieser Moderator war niemand Geringeres als der Schauspieler von Percy Weasley und es war so geil. Cool. Am Anfang war so, also die haben halt gestartet, die haben halt so ein bisschen gespielt, so ein, zwei Lieder. Und dann kam plötzlich erstmal so, die hatten so eine Leinwand hinten und dann kam erstmal so Matthew Lewis, also der Schauspieler von Neville und der hat dann erstmal so willkommen geheißen, bla bla und dann meinte er so, ja, er kann ja leider nicht da sein, aber er hat sich um einen ganz tollen Host gekümmert und so. Ja, und dann kam einfach Percy da auf die Bühne und es war crazy. So cool. Also ich hatte das schon mal irgendwie bei Insta oder so mitbekommen, dass der noch relativ into the game ist, also dass der noch so viel Potter-Content macht und auch immer so viel erzählt, sowas vom Dreh und so. Aber ich habe nicht gedacht, dass der das macht, weil ich weiß ja, dass die schon seit Jahren mit diesem Potter in Konzert rumtouren. Und anscheinend ist das auch nicht bei jeder Show so, dass ein Star-Guest da ist. Aber da hatten wir wohl irgendwie Glück, unbewusst. Yeah. Und es war echt cool, weil der war voll unterhaltsam. Der hat ganz viel erzählt vom Dreh. Der war richtig witzig. Der war super unterhaltsam. Dann hat der dann auch noch gesungen, Leute. Also einmal hat er so ein Valentines-Lied gesungen. Das hatte jetzt nicht so viel mit Harry Potter zu tun, aber es war irgendwie ganz sweet. Und dann hat der noch hier Do the Hippogriff vom vierten Band gesungen. Das war so cool, wirklich. Und der kam halt immer mal wieder so nach den oder zwischen den Stücken irgendwie auf die Bühne. Und dann gab es noch so ein Quiz, das war auch richtig cool. Da haben die dann angespielt, den Soundtrack quasi zu den Lehrern. Und man musste dann raten, welcher Lehrer das ist. Und dann hat er so Hauspunkte verteilt. Es war wirklich richtig unterhaltsam und es war richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Also Leute, auch da.
Ja, mega.
Ist keine Werbung, ich krieg da jetzt kein Geld für. Ne? Aber wenn ihr hört, das kommt in eure City, geht dahin, ob er jetzt da ist oder nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mal gegoogelt, wer noch als Star-Guest da sein könnte. Es war wohl auch schon mal die Schauspielerin von Angelina Johnson da. Und, was ich ein bisschen wild fand, der von Frank Longbottom, wo ich mir denke, okay, der kommt im fünften Teil, ist ja auf dem Foto zu sehen, das ist nicht mal eine Sprechrolle.
Ein bisschen wild.
Aber, ja. Aber trotzdem irgendwie cool. Und ich glaube, die sind, also wenn die das halt cool machen und unterhaltsam sind als Moderatoren, macht das ja auch voll Spaß und ja, auf jeden Fall eine dicke, fette Empfehlung von mir. Ich fand es richtig schön und die Musik, oh, das war einfach alles wieder so schön. Es hat mich wieder so richtig abgeholt. Es ist einfach voll schön, immer da so einzutauchen.
Das glaube ich. Und du hast mir auch ein Foto geschickt.
Ja, genau. Ich habe noch ein Foto gemacht mit Chris Rankin, so heißt der. Tja, wir saßen auch voll weit vorne, also wir hatten richtig gute Plätze. Das war richtig cool.
Mega.
Also danach, ich bin so völlig ohne Erwartung reingegangen. Eher war ich noch genervt, weil der Termin wurde dann nochmal verlegt aus irgendeiner Doppelbuchung, da gab es irgendwelche Probleme. Also musste ich nochmal länger warten und so und dann bin ich da echt so ohne Erwartung reingegangen und ich bin so hyped da rausgegangen. Das war einfach richtig cool.
Richtig cool. Da muss man auch mal Glück haben.
Ja.
Schöne Sache, Harry, schöne
Sache. Wirklich schöne Sache, Leute. Also eigentlich kann man ja wirklich mit Sicherheit sagen, die meisten Dinge, die so um Harry Potter rum noch existieren, genau wie diese Vision of Magic Ausstellung, wo ich ja auch schon mal drin war, das ist alles, also gerade für diesen Nostalgiefaktor, es ist alles einfach schön. Und natürlich, war jetzt natürlich immer alles viel filmbasiert und Cursed Child, wie gesagt, mit der Story und so. Aber es ist trotzdem, holt einen das einfach als Fan ab. Man kann es nicht anders sagen.
Ja. Ja.
That's it.
Mega cool. Danke für den Brief.
Ja, vielen Dank für die liebe Fanpost.
Dann starten wir jetzt mit einem Film, eine Folge. Für gewöhnlich starte ich dieses Format.
Ja.
Kurz vorab, es handelt sich heute ja um einen Film, eine Folge 7.1.
Mhm.
Und ich habe diesen Film vielleicht dreimal gesehen.
Echt?
Im Vergleich zu allen anderen Filmen unter dem dritten,
ja,
ist das wirklich super wenig, weil ich weiß halt immer, dass die siebten Filme mich noch nie abgeholt haben. Es auch noch nie diesen Moment gab, wenn ich den siebten Teil angemacht habe, so wow, Harry Potter geht los. Es ist, ich habe diesen Film, glaube ich, einmal geschaut mit einer Freundin von mir. Da haben wir so diese Harry Potter Filme alle nach der Reihe geguckt, wenn wir halt mal Zeit hatten zusammen.
Mhm.
Wir sind auch bei 7.1 übrigens stehen geblieben. 7.2 steht noch aus, seit 3 Jahren oder so. Deshalb, weil sich dieses Gefühl nie einstellt, dieses, oh wow, Harry Potter,
das
so
stimmt.
Wie beim dritten, ne? Dann denke ich, oh wow, alles toll. Oder 1 und 2 ist, oh wow.
Ja. Selbst bei 4 und 5 hat man das noch, finde ich. Und bei 6 eigentlich auch. Wir hatten ja eigentlich letztes
Aber bei
Mal,
7 nicht.
Wir haben ja letztes Mal hatten wir das Fazit gemacht, gesagt, dass der 6. Film überraschend gut ist.
Genau. Aber
der 7. nicht.
Kleines Foreshadowing, 7 leider, also 7.1 leider nicht.
Nee.
Ich bin gespannt, 7.2 habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Der ist ja dann als nächstes dran. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Aber jetzt starten wir mal. Und zwar geht es natürlich wieder düster los, ist ja klar. Es ist neblig und dann kommt das Warner Brothers Logo. Und das Logo ist so rostig. Und neben der Musik im Hintergrund, die ja immer läuft, ist da auch noch so ein komisches Kratzen zu hören. So ein bisschen unangenehm, so wie wenn so, ja, so altes Metall, rostiges Metall so kratzt. Und dann schauen wir auch schon direkt in die Augen von Scrimgeour. Das weiß man eigentlich nur, wenn man ein bisschen Kontext hat, weil sonst ist man ein bisschen verwirrt.
Das stimmt. Ich glaube, wurde der nicht im Ende des 6. Films schon angekündigt als neuer Zaubereiminister oder so? Naja, auf jeden Fall, der verkündet ja auf jeden Fall, dass das Ministerium stark und entschlossen ist. Und dann,
ja, das hab ich mir auch
aufgeschrieben. Dann wird wieder diese Zeitung eingeblendet. Ne? Hatten wir das nicht auch schon mal in mehreren Filmen gesagt, dass die ja immer gerne mit diesem Tagespropheten als Übergang arbeiten? Auch das war hier wieder die Taktik, die sie gegangen sind. Ja, ich finde aber den Anfang eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe mich aber auch gefragt, weiß ein Filmgucker, wer das ist?
Nein. Nein, sage ich ja.
Das ist, hat auch irgendwie, obwohl, also ich glaube, wenn man stoppt und diese Zeitung liest, dann sieht man dann irgendwie ja hier Fatsch, nicht
aber
mehr
wer
da
stoppt
und so.
Denn da?
Ja, keiner guckt sich das genau an. Vor allem ist es ja auch auf Englisch. Also das müsste man dann ja nochmal, wobei es kann sogar sein, dass es da Untertitel gibt. Aber ich fand es auch. Ich fand es ein bisschen also nicht so klar. Und wir hatten es ja auch schon mal in Scrimgeours Folge gesagt, der sieht ja auch komplett anders aus als im Buch. Und ich weiß selber noch, wie ich verwirrt war, wer das ist im ersten Moment.
Ja.
Und was ich aber auch nochmal sagen muss, ich weiß, du magst den Film nicht, aber der Schauspieler von Scrimgeour spielt ja auch bei Tatsächlich Liebe mit. Und da hat der halt einfach eine so witzige Rolle. Und der, also da merkt man halt einfach, der hat eine sehr hohe Range an, was er alles spielen kann. Weil die Rollen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde es immer schön, wenn Schauspieler so vielfältig sind. Und der hat wirklich sehr viele Gesichter, sagen wir mal. Finde ich cool. Ich mag den Schauspieler.
Ich habe persönlich jetzt nichts gegen ihn. Das wäre auch sehr komisch. Als nächstes sehen wir dann Hermine in ihrem Elternhaus und erst ist sie in ihrem Zimmer. Da sehen wir auch nochmal den Tagespropheten. Da stehen dann auch nur schlimme Sachen drin. Also da ist dann wirklich so gefilmt, dass du es nochmal kurz überfliegen kannst, die Headlines. Und dann sehen wir aber auch schon, das springt dann nämlich, und dann sehen wir nämlich auch schon direkt die Dursleys, wie sie da ihren Anhänger packen, um zu verschwinden. Und dann, was trägt Dudley da?
Ein Rasenmäher?
Ist das ein Rasenmäher?
Ja, so habe ich mich auch gefragt. So, hä? Warum hat er jetzt diesen Rasenmäher dabei? Ist der jetzt wichtig für Dudley?
Ja, also so kein Rasenmäher im Sinne von, ne, wie wir den kennen, sondern ich habe hier Grasschneider aufgeschrieben, weil das sind nur diese mit diesem Rotoren.
Ja, ja.
Faden da, ne? So ein bisschen wie so eine Sense, aber halt
ganz wildes
elektrisch.
Gepacke auf jeden Fall. Ja, habe ich mir auch gedacht.
Und dann sehen wir auch schon direkt den Fuchsbau und finde da aber den Fuchsbau ganz irreführend gestaltet, weil das einfach nur so ein rundes Haus ist und Ron steht da so draußen, da ist gar nichts drumrum, keine fetten Hühner, gar nichts und auch so vom Flair her finde ich gar nicht so fuchsbauig.
Ja, witzig, dass du das sagst. Ich gucke die Filme ja auch mit einer Freundin, also die Mimo, die war ja auch bei unserem Hörspiel auch schon mal zu hören. Und immer, wenn ich weiß, eine Folge FF steht an, dann frage ich sie, ob sie mitgucken will. Und sie hat dann gesagt, der Fuchsbau ist ja zerstört im 6. Und ob das Tante Muriels Haus wäre, sie hätte immer gedacht, das wäre Tante Muriels Haus, weil das überhaupt nicht aussieht wie der Fuchsbau. Und dann habe ich gedacht, hä, okay, auf den Gedanken bin ich noch nie gekommen. Es war für mich immer ganz klar der Fuchsbau. Und später, Also das ist jetzt ja einmal so Zusammenschnitt von allen drei, damit wir irgendwie merken, oh, da braut sich was zusammen, so nach dem Motto.
Genau, wo die sind.
Später zoomt der Fuchsbau ja nochmal so ein bisschen raus und dann merkt man schon, das soll der Fuchsbau sein. Aber ich finde auch, der hat mit dem zweiten Teil Fuchsbau ja wirklich gar nichts mehr zu tun. Und dass der im sechsten Teil ja zerstört wurde, das wird ja nie wieder aufgegriffen. Das ist ja auch so ein Filmding. Und eigentlich müsste man ja irgendwie erfahren, haben sie den wieder aufgebaut? Ist der jetzt für immer zerstört? Das weiß man ja gar nicht. Deswegen finde ich den Gedanken zu denken, hä, die haben den entweder anders aufgebaut als vorher oder die sind umgezogen oder woanders halten die sich auf und das ist gar nicht der Fuchsbau.
Ja, okay.
Finde ich gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, es soll der Fuchsbau sein. Es ist nur ein Filmfehler in der Hinsicht, dass sie es einfach, oder damit erklären sie es, wobei der im sechsten Teil ja auch schon so anders war, fand ich, vom Setting her, weil die da ja draußen diese Felder haben und die, da brennt es doch und so mit diesem Sumpf. Ist ja im zweiten Teil auch nicht.
Ja, aber da ist es mir nicht so aufgefallen wie jetzt im siebten. Da dachte ich schon so, weil links und rechts neben dem Fuchsbau ist auch so leer und gar nicht so Weasley-haft. Die wollen natürlich schon darstellen, dass das jetzt hier andere Zeiten sind. Ja. Das sehe ich schon ein. Finde ich auch okay. Aber du musst ja nicht diesen Moment, diesen sehr geliebten Moment mit dem Fuchsbau so machen, dass du das nicht mehr als den Fuchsbau wiedererkennst.
Ja, das finde ich total schade.
Also das ist halt Schmarrn.
Ja, das stimmt. Ne?
Also das ist halt auch so ein Moment, ne? Weil normalerweise, wenn du in Harry Potter Filmen ankommst, klar, du hast dann die Dursleys, aber die Dursleys sind die Dursleys, die kennst du und du hast halt immer so Momente, wo du denkst, ah, ist so dieses Harry Potter Ding. Aber wenn das nächste so ist, so, hä, ist das jetzt der Fuchsbau? Ist das Tante Muriels Haus? Sind die umgezogen? Wenn du solche Fragen stellst, dann kommt ja gar nicht dieses Gefühl auf von, oh ja, ich gucke jetzt meinen Harry Potter Wohlfühlmoment
an.
Und
ich finde,
das ist das Problem.
Diese Szene macht dann ja irgendwie auch keinen Sinn, weil wir sehen ja eigentlich alle drei vom Trio bei sich zu Hause, wie sich etwas ändert. Ja. Ne? Also Hermine, ne? Das ist ja so ein bisschen dieses Foreshadowing, was jetzt gleich als nächstes bei Hermine passiert. Dann die Dursleys ziehen weg und Ron starrt ja so versunken in die Ferne, hinter ihm dann Molly und Ginny oder so in der Küche. Und da merkt man ja auch, alle drei beschäftigen sich irgendwie damit, dass sie halt ihr Zuhause verlassen, genau. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen dieser Schnittpunkt von, wir sind jetzt erwachsen in der Hinsicht, dass sie jetzt sozusagen ausziehen alle. Ne? Also es ist ja klar, zu dem Zeitpunkt, keiner bleibt da, wo er jetzt gerade zu Hause ist. Das fehlt ja komplett, wenn du dieses Haus gar nicht als das Haus der Weasleys identifizierst im ersten Augenblick.
Ja, genau.
Ganz blöd, finde ich auch. Ganz schade.
Genau, und weil dann ist auch direkt wieder ein Schnitt, das geht ganz schnell hintereinander weg. Mhm. Also wir reden jetzt schon deutlich länger darüber, als die Szene eigentlich geht. Dann ist nämlich sofort, sind wir wieder bei Hermine, wie sie ihre Eltern obliviert und wie sich all ihre eigenen Spuren quasi in ihrem Zuhause löschen. Und ich finde das sehr traurig gemacht, finde, da haben sie die Stimmung auch ganz gut eingecatcht,
voll.
Dass man auch so merkt, okay, ist schon ein Riesending und das macht man auch nicht einfach so.
Ich finde es auch schön, dass sie das mit reingenommen haben, weil das wird ja im Buch nur erzählt, dass Hermine das gemacht hat, aber wir sind ja nicht dabei als Leser und ich finde das sehr eindrucksvoll, dass wir das hier auch wirklich sehen, wie das passiert, weil das natürlich ganz einschneidender Moment für Hermine gerade ist.
Genau.
Finde ich eigentlich gut, dass sie das reingenommen haben, auch wenn es ja nur ganz kurz ist.
Ja.
Was ich nicht gut finde ist, und das wissen wir ja alle, dass die Todesser dann mal wieder rumfliegen. Snape kommt nämlich bei Malfoy Manor an. Weiß man, dass das Malfoy Manor ist oder wissen nur wir das?
Das wird auch nie erklärt,
dass welches Haus das ist. Man hätte ja auch meinen können, das ist bei Snape zu Hause, weil die spazieren da ja auch einfach rein, wie sie wollen.
Ja.
Ich finde auch an sich, ich habe es mir jetzt auch nochmal genauer anguckt, weil die da durch diese Eingangshalle oder was das sein soll laufen.
Mhm.
Ich finde, das sieht überhaupt nicht toll oder eindrucksvoll aus. Ich finde, es sieht eher
und
aus.
Und auch nicht luxuriös.
Nee, es sieht aus wie ein altes Haus und es ist auch leer. Also irgendwie so ein bisschen heruntergekommen, weil da steht ja nichts.
Nee. Klar, den Malfoys geht es gerade nicht so gut,
weil die
angeschlagen sind.
Das hat ja nichts mit dem Haus
aber
zu
deshalb,
tun.
Genau, deshalb sieht das Haus ja nicht plötzlich nach einem Jahr Abwesenheit von Lucius schlecht aus. Ne? Also das ist ja totaler Quatsch.
Und nur weil sie keinen Hauself mehr haben oder was. Ich weiß nicht, was sie uns damit sagen wollten, aber das finde ich wirklich läppsch.
Ich finde es richtig kacke. Und was mich aber davor noch genervt hat, um nochmal auf Snape zurückzukommen, aus welchem Grund muss der nonverbal durch dieses Tor durchgehen? Der schnippst so einmal mit dem Zauberstab hoch und kann dann durch ein Eisentor gehen, als wäre das Luft quasi, ja?
Als wäre er ein Geist.
Ja, genau. Und ich frage mich halt immer, warum kann man nicht in diesen Momenten, wo man Magie das Magiesystem Harry Potters wunderbar zeigen könnte, visualisieren kann. Warum muss man es da immer verkacken? Snape wird ja nicht böser dadurch, dass der das nonverbal macht. Werde ich noch ein paar Mal jetzt hier drüber sprechen. Ist jetzt nicht das erste Mal.
Aber selbst wenn er es nonverbal macht, das Tor hätte auch einfach aufgehen können.
Hätte ich besser so gefunden.
Warum? Ne, das verstehe ich. Also den Punkt verstehe ich. Ja. Habe ich jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du sagst, ja, sehe ich absolut. Ja, und stimme ich dir zu. Finde ich auch ganz, ganz komisch.
Ist unnötig. Ist nur ein kleiner Moment, ne? Ist nicht für Leute, die nur die Filme geguckt haben, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil man vielleicht gar nicht so genau weiß, ist das jetzt nonverbal, wie auch immer, macht man sich vielleicht keine Gedanken darüber, weil man das nicht so detailliert mitbekommt, wie man das in den Büchern handhabt. Aber ich finde es halt blöd. Vor allen Dingen, das Ding ist, dass Böse nie richtige Zaubersprüche verwenden.
Ja.
Und die Guten immer. Oder oft, auch nicht immer, ne, aber oft. Und dann denke ich mir so, soll das dann bedeuten, dass wenn du es nonverbal kannst, bist du ein super cooler Zauberer und Böse brauchen das nicht und sie sind alle besser und schlecht. Es nervt mich einfach. Es nervt mich in diesem Film ganz besonders.
Ja, ja, auch das Treffen, was dann ja stattfindet, ist sehr unangenehm. Es ist ja dieses Todesser-Treffen. Ich finde es aber gut, dass Lucius so heruntergekommen dargestellt wird, also anders als sein Haus. Ich finde, bei seinem Haus muss alles perfekt sein,
ja,
aber
total.
Dass man es bei Lucius so sieht, ne, an diesen Haaren und in seinem Gesicht, man merkt einfach richtig, der macht gerade viel durch. Und
der hat auch einen Bart.
Genau.
Der hat sich den Bart, der ist nicht korrekt.
So ein Bartschatten. Ja, genau.
Genau.
Der sieht richtig lummerlig aus, das finde ich gut. Und also man merkt richtig, der leidet einfach gerade unter dieser Situation. Wobei ich mir so denke, was für eine Situation? Versteht das wieder irgendjemand, der die Bücher nicht kennt? Nein, wahrscheinlich nicht, weil keiner weiß, dass Voldemort bei ihm zu Hause wohnt. Das wird ja überhaupt nie thematisiert. Und auch, dass er so erniedrigt wird. Also ich meine, gut, das kriegt man so ganz am Rande so ein bisschen mit. Aber eigentlich fehlt ganz viel Kontext.
Ja.
Das finde ich schade, weil es steht so im Raum. Und man kann ja nur vermuten, dass es daran liegen könnte, dass er da vor 2 Jahren im Ministerium da diese Schlacht verkackt hat.
Aber da musst du ja dann auch richtig gut mitdenken und dir dann
da musst du den Film auch mehrmals gesehen haben, ja. Ich weiß auch gar nicht, wird das überhaupt thematisiert, dass er freikommt? Weil er ist ja eigentlich in Azkaban.
Nein, das wird
nicht. Nee, okay. Also er ist einfach plötzlich da. Okay, ja, cool zu wissen. Ja.
Alle sind quasi da. Wurmschwanz ist da.
Ich glaube, es gibt einmal, ich weiß nicht, ist das im 6. oder so, wird einmal irgendwie so ein Plakat gezeigt, so von wegen Wanted oder so, aber es ist wirklich nur am Rande mal erwähnt. Ja, schade.
Ja, genau. Also dann ist Bellatrix natürlich auch noch da, die so ganz komisch unterwürfig sich bewegt. Das finde ich jetzt nicht so tragisch. Ich finde, das ist passend, weil so würde sie sich vermutlich in Voldemorts Gegenwart auf jeden Fall verhalten. Und dann ist ja auch diese Diskussion, oder die diskutieren nicht, ne, aber es gibt ja so eine Unterhaltung zwischen den Todessern. Jäxle nimmt sich da sehr wichtig und andere Todesser machen irgendwie ganz witzige Witze, ne? So,
das ist, die Stimmung ist eigentlich sehr ausgelassen, denkt man so.
Genau, denkt man.
Im Buch ist es ja zum Teil auch, aber aus anderen Gründen. Wobei ich aber die Szene an sich jetzt, außer das mit den Malfoys, dass das nicht so richtig deutlich wird, finde ich es ja schon recht buchnah, muss man schon sagen.
Ja, ist schon, ne, genau. Weil Charity Burbage hängt ja dann da auch noch so über dem Tisch, das ist auch im Buch so. Dann erklärt Voldemort ja auch das mit dem Zauberstab einmal kurz. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll für alle, die nur den Film geguckt haben, dass man das einmal, dass er da nochmal einmal drauf eingeht. Und genau, bleibt er so hinter Lucius stehen und dann will er ja den Zauberstab von Lucius haben und dann sagt Lucius so, meinen Herr? Und dann äfft Voldy Lucius so komisch nach, so, meinen Herr? Mhm. Und dann nimmt er so den von
Lucius. Das ist ja ein bisschen unnötig.
Bricht sogar den Schlangenkopf ab. Ich dachte mir auch so, ich weiß nicht, ob Voldy so der Typ für sowas ist, dass er sich dass er sich solchen Mitteln bedient. Und dann ist schon mal jemandem aufgefallen, dass wenn Voldemort spricht, seine Ohren mitwackeln, müsst ihr mal drauf achten.
Geil.
Ist mir da aufgefallen, naja. Kann man sehen. Also wenn der, vor allem wenn der so eklig grinst, dann ziehen sich die Ohren auch so hoch.
Ja, der hat ja wahrscheinlich irgendwie, ne, der hat ja eigentlich Haare. Wahrscheinlich sieht so eine Kappe auf, damit er eine Glatze hat. Und das kann natürlich sein, dass das dann so ein bisschen strafft, ne?
Ja, der hat er nicht so eine, für so CGI hat er, glaube ich, so eine Haube auf. Aber ich glaube, das ist bei echten Menschen auch so.
Ja, das sieht man nur nicht, wenn sie Haare haben, ne?
Ich muss mal meinen Papa beobachten. Der hat,
ja, das stimmt. Der hat nicht so viele Haare.
Eine Voldemort-Frisur.
Was man ja noch dazu sagen muss, ist, dass der Film damals im Kino als so ein 3D-Film rausgekommen ist. Und das weiß ich auch noch, das war damals voll der Trend. Ne? Da gingen so die Filme los. Absolut. Mit 3D. Und super unnötig, dass dieser Film 3D-Film war, sind wir doch mal ehrlich. Weil diese zwei Szenen, ja, wo es irgendwie essentiell wichtig war, hier eine davon, Nagini kommt ja so auf dem Tisch so auf einen zugeschlängelt und macht dann so, rapp, so.
Das weil ist, sie Charity
das, genau, das ist eine dieser 3D-Szenen, wo man wirklich das Gefühl hatte, Nagini kommt so ein auf einen zu. Ja, hat sich nicht gelohnt, die 10 Euro, die der Spaß dann extra gekostet hat. Ich weiß nicht, ob es 10 Euro waren, aber es war auf jeden Fall unverschämt teuer dafür, dass ich das unnötig in diesem Film. Und das war witzig, weil ich hatte dann auch mit der Mimo nämlich drüber gesprochen und habe dann auch gesagt, hab das auch erzählt, weil sie sich auch nicht mehr so richtig dran erinnern konnte. Und dann musste ich bei jeder Folge immer sagen, ah ja, hier und das ist auch wieder so eine Szene, weil die natürlich dann extra diesen Film so gemacht haben, damit es auch möglichst viele Szenen gibt, wo sich das lohnt, aber also lächerlich. Aber Nagini ist natürlich gruselig, muss man schon dazu sagen.
Ja, weil es eine Schlange ist und ich finde Schlangen jetzt nicht so sympathisch. Nee. Als nächstes sind wir dann wieder zurück bei den Dursleys. Bei den Dursleys ist das Haus komplett leergeräumt. Ich glaube, das ist im Buch ein bisschen anders, weil da müssen die Dursleys ja erst noch überzeugt werden, das Haus zu verlassen.
Ja, die schwirren ja auch am Anfang ohne Zaubererschutz schon ab. Die sind aber weg. Und dann habe ich mich auch noch gefragt, außer den Rasenmäher, haben die jetzt nicht groß Möbel dabei? Also nicht, dass ein Rasenmäher ein Möbelstück wäre, aber die haben keine Möbel dabei. Aber trotzdem ist dieses Haus ja komplett leer. Wo sind die ganzen Sachen?
Außer Harrys Zimmer, das nicht.
Ja, ja, natürlich, weil das brauchen sie ja nicht. Das lassen sie da. Für den Nachmieter, keine Ahnung.
Ja, vielleicht haben die vorher schon ein
Umzugsunternehmen.
Quasi Umzugsunternehmen beauftragt und haben jetzt nur noch im Anhänger die letzten Sachen mitgenommen.
Den Umzugswagen fährt halt Daedalus Diggle, der ist halt schon ein bisschen früher los, weil der Umzugswagen ist groß, kann man nicht so schnell auf der Autobahn fahren, deswegen.
Also diese Szene, die sie da mit Petunia, also mit allen drei Dursleys quasi noch haben, ich finde, die hätten sie nochmal anschneiden können.
Ja, die gibt's, glaube ich, bei den gelöschten Szenen, ne?
Extended?
Ja, genau. Also nee, nicht mal bei der Extended, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall gibt es von diesen Uncuts, nee, wie heißen die denn nochmal? Ja, diese Szenen, die sie da nicht mit reingenommen haben, aber die sie gedreht haben. Da gibt's zumindest eine kurze Szene zwischen Petunia und Harry. Aber die sprechen eigentlich auch nicht wirklich miteinander. Und ich glaube, das, was sie sagen, ist wirklich gehaltlos und braucht man eigentlich nicht. Finde ich aber auch schade, dass das nicht mehr drin ist.
Wäre ein schönerer Abschluss gewesen für die Dursleys und Harry.
Ja, auch das mit Dudley, dass der sich ja da nochmal entschuldigt und so.
Eben. Naja, und dann sind ja auch schon die Ordensmitglieder da, ne? Moody humpelt dann da so rein.
Nee,
und
pass
schon
auf, vorher kommt noch eine ganz wichtige Stelle, weil Harry hat diese Scherbe in der Hand.
Ah ja. Naja gut, aber das checkst du nicht.
Nee, eben kein Mensch weiß, woher eine Scherbe kommt. Kein Mensch weiß, warum diese Scherbe so wichtig ist. Der Spiegel, den
Sirius... Und warum da jemand durchguckt.
Genau, der Spiegel von Sirius wurde ja nie erwähnt, also nur in den Büchern. Dass der kaputt gegangen ist, wurde nie erwähnt. Keine Ahnung, wo Harry diese Scherbe her hat. Jedenfalls hat er sie in der Hand und plötzlich guckt da so ein Auge zurück. Versteht irgendwer, der das Buch nicht kennt, was hier passiert? Natürlich nicht.
Nee. Und selbst wenn du das Buch gelesen hast, wenn du das jetzt nicht 13 Mal gelesen hast, ob dir das mit dem Zwei-Wege-Spiegel da immer so klar ist, ich weiß es nicht.
Nee.
Nee, weil Harry guckt da einfach rein, weil der sitzt da noch in seinem Zimmer. Als nächstes kommt ja dann auch der Orden und Moody humpelt dann da rein und alle sind da.
Es geht auch alles sehr schnell. Also das ist zack, zack, zack.
Es ist super schnell. Aber was ich so random finde.
Ja, wir haben bestimmt die gleiche Szene.
Erstmal die deutsche Stimme von Bill Weasley, ganz unangenehm. Ich weiß nicht, habe ich mir nicht vorgestellt. Ich dachte, das wäre ein bisschen passender zum Bild. So. Dann stellt er sich vor, hi, ich bin Bill Weasley. Wir haben uns ja noch nie getroffen. Und dann, oh, meine Narbe, die habe ich von einem Werwolf namens Greyback. Und dann sagt Flynn so, du bist so schön, ich liebe dich so, wie du bist, Mensch, als
Es ist von oben bis unten höchst unangenehm. Erstens, wieso erklärt, ist das in diesem Film nochmal wichtig, dass er erstens Narben hat und zweitens von einem Werwolf diese Narben bekommen hat? Nein!
Greyback?
Greyback wissen wir doch schon aus dem sechsten Teil, dass der doch da schon so unnötig oft erwähnt wurde und vorkam in Szenen, wo er eigentlich gar keine Rolle hatte, weil er ja offenbar noch wichtig werden soll. Weiß ich jetzt auch nicht, weil in diesem Film ist er jetzt eigentlich auch nicht sonderlich wichtig geworden. Wir haben ihn ja auch nicht wirklich benutzt in diesem Film. Hätte man also weglassen können. Man hätte einen ganz normalen Bill Weasley zeigen können, weil diese Szene mit dem Werwolf, das spielt für diese Reihe in dem Film überhaupt keine Rolle. Dann, dass er mit Fleur verheiratet, verlobt, was auch immer ist, kriegt kein Mensch mit. Kein Mensch. Das brauchten die jetzt nur noch einmal, dass Fleur das sagt, damit sie später die Hochzeit noch zeigen können.
Ja, natürlich, klar, damit man das versteht, warum da noch eine Hochzeit gefeiert wird.
Es ist doch, diese ganzen Kennenlern-Stories wurde ja nie erwähnt.
Aber ich finde es auch so unangenehm, weil, wenn man sich so Bill überlegt, ist Bill doch auch niemand, der sich selber, selbst wenn er verunstaltet sein sollte, als das identifiziert und das Erste, was er sagt, hi, ich bin Bill, wir kennen uns noch nicht, ach so, und meine Narbe, die ist übrigens von einem Werwolf, namens Greyback. Das ist ja nichts, was er von selbst ansprechen würde, weil es ihn am Ende ja eigentlich auch nicht juckt, weil Fleur hat ja schon gezeigt, dass sie das nicht juckt.
Ja, und jetzt pass auf, wenn man das schon so erklärt, dann geht man ja erstens davon aus, dass Bill diese Narben ja irgendwie schon immer hatte. Weil hätte Ron erwähnt, hey du, voll gefährlich, mein Bruder wurde aus dem Nichts von einem Werwolf angegriffen. Ich meine, das ist bei einer Schlacht in Hogwarts passiert. Das ist ja auch offenbar, ne? Ich meine, Harry war ja eigentlich quasi dabei. Nee, ist ja egal, kommt ja im sechsten Teil überhaupt nicht vor. Also, dass er das hier so erzählt, wäre ja von wegen, ja, ich werde immer so komisch angeguckt, weil ich habe halt diese Namen, aber das habe ich schon ganz lange. So, dann wäre das der einzige Grund. Sonst hätte Ron das doch erzählt. So, dieser Film mir gerade suggerieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde es ganz schlimm, dass sie das überhaupt hier zum Thema machen.
Ja, und weißt du, was mich auch genervt hat? Lupin und Tonks sind am Rand, dann will Tonks gerade anfangen, wir haben noch tolle Neuigkeiten, die wollen natürlich sagen, dass sie ein Kind erwarten und dann geht Moody durch, dann könnt ihr noch später quatschen, wo ich mir denke, wozu diese 3 Sekunden? Hättet ihr euch das nicht sparen können? Der Filmegucker denkt sich doch, also die jetzt nicht das Buch gelesen haben und nicht über diese ganze Love Story von Lupin und Tonks Bescheid wissen, ist das total unnötig und es ist einfach nur richtig awkward. Voll. Und ich finde, es rückt auch Tonks und Lupin in ein Licht, wo ich sage, da gehören die nicht hin. Das sind ja nicht die Idioten vom Dienst.
Nee, und ich finde es auch voll schade, weil Tonks und Lupin sowieso viel zu kurz kommen. Also dieses ganze Drama um dieses Kind und das wird ja gar nicht thematisiert. Okay, damit kann ich noch leben. Aber ich finde, gerade weil die ja jetzt zusammengefunden haben und sowas, und am Ende ist der Tod ja eigentlich schon auch traurig.
Ja.
Es wird überhaupt nicht aufgebaut, diese Trauer. Nope. Das juckt später ja auch keinen eigentlich im Film.
Nee.
Weil die ja auch einfach überhaupt keine Rolle spielen. Und dass sie jetzt mal hier so für 3 Sekunden gezeigt werden, das rettet auch nichts mehr. Und dann denke ich mir immer so, es gibt so viele Momente wieder in diesem Film, die man hätte einkürzen können. Aber dass sie das so kurz machen, verstehe ich nicht.
Ja.
Die beiden hätten mehr Zeit verdient einfach, weil sie für Harry eine wichtigere Rolle spielen, als der Film uns zeigt. Finde ich schade.
Ja. Ist auch so. Zumal man diese Geschichte mit Lupin ja auch für den Filmeschauer schöner hätte darstellen können, einfach weil wir Lupin ja aus dem dritten schon intensiv kennen. Das wäre ja voll interessant, da eigentlich noch so eine Side-Story noch mal ein bisschen tiefer gehen zu lassen. Und ich nehme das jetzt vorweg, ich wollte schon die ganze Zeit sagen, jetzt reicht mir, jetzt sage ich es trotzdem. Dieser Film hat minutenlange Einstellungen von Landschaft.
Ja.
Von Landschaft, von Gefühlen, von
Stimmungen,
Close-ups von Augen,
von
Händen, von Zauberstäben. Es ist so langgezogen. Das sage ich
die hätten an anderen Stellen kürzen können, und das macht mich nervös, wenn Moody da reingehumpelt kommt, weil es so zack, 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 hier Hermine, wie abgesprochen, zack, 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 und man versteht gar nichts. Ja, dann noch eben hier, ich bin übrigens mal ein Dunges Fletcher. Ja, Bro, der kam im 5. Teil schon vor, Hier werden plötzlich in einer Szene 5 Leute nochmal vorgestellt. Kein Mensch hat einen Überblick. Es geht viel zu schnell. Man kann zu keinem dieser Menschen irgendeine Art von Beziehung aufbauen als Zuschauer, weil es viel zu schnell geht. Und dazu muss man sagen, diese Verwandlungsszene an sich, die finde ich mega. Ja, so wie die sich alle, und Daniel spielt das halt mega gut. Also ich bin kein großer Daniel Radcliffe-Fan, aber der spielt das wirklich fantastisch, weil man bei jedem Harry sieht, wer er eigentlich ist.
Ja, genau.
Also der mimt die anderen so gut. Also das ist wirklich, und da hat man ja auch immer schon so Stories gehört vom Dreh, von wegen, der hat sich, also jeder hat das vorgespielt, ne? Also einmal hat Emma Watson gespielt, einmal hat hier diese Fleur-Schauspielerin. Jeder hat das einmal gespielt und Daniel hat sich das angeguckt und quasi 1:1 nachgemacht. Und ich finde, das sieht man, da wurde sich Mühe gegeben, das wurde sich richtig gut durchdacht. Absolute Props an diese Szene, weil die gefällt mir richtig gut. Aber wie du schon sagst, es gibt so viele Szenen in diesem Film, die dermaßen unnötig lang sind. Und das ist, erinnert mich schon wieder an diese Sache, wo ich mir denke, Hermine klingelt da dreimal diese Klingel, braucht kein Mensch. Wieso machen die in diesem Film ständig Szenen, die kein Mensch braucht? Weil die Stimmung vom Film, die wird schon klar. Ja? Die wird schon klar, wenn Ron da aus dem Fuchsbau guckt, finde ich. Die wird schon klar, wenn Hermine da im grauen Vorstadtstraße aus dem Haus spaziert. Genau. Das weiß ich jetzt, dass diese Stimmung, dass dieser Film dunkel, düster, einsam wird. Das weiß ich schon. Und ich finde das schlimm, dass die diese wichtigen Szenen, dass die zu kurz kommen und dafür dann so blöde Szenen, und ich muss immer an dieses bekloppte Klingeln denken, dass das dann immer so ausgebaut wird. Ich ertrag das nicht bei diesen Filmen.
Aber ja, und das geht die ganze Zeit so. Es ist wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube irgendwie, im Prinzip nach dem Ministerium, wenn die im Ministerium, da kommen wir gleich noch hin, ist gar nicht so weit weg. Danach ist es nur noch langweilig.
Und im Buch ja leider auch, muss man dazu sagen. Im Buch passiert genauso wenig. Ja, weil die so viel rumgehen. Die sind ja wirklich nur in der Natur, die sind ja nur auf Reisen. Das ist ja genauso langweilig wie im Film. Deswegen bin ich ja auch nicht vom Fan vom Buch.
Nee, genau. Und das Einzige, was du hörst, ist das Radio hin und wieder mal. Ne? Das ist so der Einzige. Ne?
Naja gut, back to Nacht der sieben Potters. Diesen Plan an sich mit dem Verwandeln in ganzen Potters, obwohl einer auch nicht will. Und dass es vielleicht andere, schlauere Pläne gibt, darüber muss man nicht sprechen. Aber,
nee, hatten wir ja auch schon.
Ich finde diese ganze Reise auch schon wieder so wild. Erstens, was hat Moody bitte für einen affigen Besen? Also ich finde diesen Besen...
Das ist lächerlich.
Ich finde es ganz schlimm. Was hat das mit einem Besen zu tun?
Das sind diese Liegefahrräder, sieht das aus.
Ja, aber auf Motorrad gemacht. Der hat doch so ein komisches Motorradlicht vorne.
Ja, yeah, genau.
Aber also es ist... Nee, I don't like it.
Nein, mir gefällt das auch nicht, dieses wilde Rumfliegen von Todessern. Und es sieht ja so aus, als würden da 150 Todesser rumfliegen. Das ist ja ein wildes Gewusel. Ja. Das sind doch, sagen wir jetzt mal, maximal 30 Todesser.
Und keiner von denen trifft, ich meine, ich bitte dich, das sind so viele. Und die feuern da wie bekloppt. Keiner trifft.
Außer im Film wollten sie suggerieren, dass nicht jeder von diesen schwarzen Rauchflecken Todesser sind, sondern auch Dementoren, weil aus welchen Gründen auch immer dann Dementoren noch mitfliegen sollten.
Das wäre ja auch sauwild.
Nee, aber ich glaube, es sind keine Dementoren. Ich meine, dass das alles gleich nach diesem Rauch aussieht, so wie die halt sich bewegen, die Todesser. Und es ist wirklich wild, weil dann ist so ein, wird das so ganz rausgezoomt und dann siehst du halt dieses Gewitter, in dem die rumfliegen. Und da sind so viele von diesen schwarzen Rauchgedöns, dachte ich mir so, okay, ist ja wild. Und wie Harry und Hagrid rumfliegen auf dem komischen Motorrad da.
So unnötig. Was soll diese Verfolgungsjagd auf den Muggelstraßen, bitte?
Das finde ich am schlimmsten, weil das finde ich insofern schlimm, als dass das ja auch gegen das Geheimhaltungsgesetz verstößt. Und es kommt ja auch zu Unfällen.
Ja.
Das muss ja ein Riesenaufsehen hinterlassen haben.
Diese Aufräumarbeit danach, ganz strange. Und dann denke ich mir so, das macht das Ganze ja auch nochmal für Hagrid viel gefährlicher, weil andere im Weg sind. Und dann wird er ja plötzlich bewusstlos. Kriegt man mit, warum der bewusstlos ist? Der hängt dann da plötzlich einfach drüber.
Weiß ich nicht.
Also ich habe keinen Fluch gesehen. Oder wenn, dann wundere ich mich, weil eigentlich wird er ja von einem Fluch auch nicht plötzlich bewusstlos. Das wissen wir ja eigentlich schon aus diversen Filmen vorher. Plötzlich ist er auf jeden Fall bewusstlos. Und Harry übernimmt dann da so halb stehend noch das Lenkrad. Wo ich mir denke, das ist wieder Spannung. Nobody needs it, weil... Diese ganze Schlacht der sieben Potters ist ja sowieso schon nervenaufreibend. Das alles hätten wir nicht gebraucht, bin ich doch ehrlich.
Ja gut, aber es kommt noch ein Priori-Inkantate mitten in der Luft.
Ja, erstmal kommt hier Hedwigs Tod, können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen.
Ja, aber
warum auch nicht? Weil ich meine, diese Szene ist auch wieder in so einem schnellen Moment vorbei. Kriegt überhaupt irgendwer mit, außer dass Harry ruft, wo ich mir denke, kein Mensch. Das wird auch nie wieder thematisiert.
Im Buch habe ich geheult wie ein Schlosshund.
Ja, es ist traurig, genau. Das habe ich auch hier stehen. Ich fand es im Buch viel schlimmer. Und im Film ist es so, wenn du geblinzelt hast, hast du es nicht mitbekommen.
Nee, genau. Deshalb habe ich es jetzt wahrscheinlich auch gerade übersehen in meinen Notizen.
Ja.
Weil das ist,
spielt nämlich auch eigentlich keine Rolle.
Ja, genau, weil dann Voldemort ist daneben, dann gibt es ein kurzes, also mini-kurzes Priori-Inkantate mitten in der Luft zwischen den beiden. Harry wird dann natürlich auch dabei bewusstlos, ist ja klar.
Ja, klar.
Ne? Wie kann es anders sein?
Wobei man dazu sagen muss, im Film ist er auch so halb außer Gefecht gesetzt.
Bewusstlos, ja,
und
ja,
der
gut,
Stab aber bewegt sich ja von alleine. So, das alles schön und gut, aber Priori Incantatem braucht kein Mensch in diesem Film. Ich verstehe es ja nicht, weil er hat einen anderen Zauberstab. Es ist nicht der Bruder. Ja, nee. Das hat er, haben wir ja so, hätten die die Szene weggelassen mit dem Zauberstabtausch, schön und gut. Aber ja, nein, wir haben gesehen, es ist nicht, das macht, ich hasse es. Ich hasse es, Leute. Und ich weiß, wir haben jetzt bisher eigentlich nur geraged. Aber das, ich kann das nicht akzeptieren.
Was ich auch nicht akzeptieren kann, dass in diesem ganzen Gewusel dann plötzlich Strommasten umgefahren werden und dass er zu einem wahrscheinlich hektarweiten Stromausfall führen würde, finde ich auch, warum? Das braucht doch keiner. Nee. Das ist doch überhaupt nicht, dass du dir denkst, boah, das ist jetzt richtig gut für die Stimmung. Das musste ich nochmal sehen, weil ich finde es insofern schon schwierig, wenn man nämlich das so ein bisschen machen wollen würde, dass es sinnvoll in die Geschichte passen würde, würde man vielleicht auf die Idee kommen, dass das Ministerium gerade gar keine Kapazitäten dafür hat und auch niemanden bereitstellen kann, da aufzuräumen, ja, weil alle Abteilungen sind entweder eingeschüchtert oder werden gerade gefoltert oder sind jetzt in Azkaban, die solche Jobs vorher gemacht haben. Es waren ja jetzt meistens nicht unbedingt die Reinblüter, die solche Jobs gemacht haben, ja. Und da sehe ich irgendwie nicht, wie Zauberer das alles später nach dieser Schlacht wieder aufräumen. Und dann nervt mich das, weil ich mir denke, hätten wir nicht gebraucht. Dann hätte ich lieber eine Miniszene gehabt, wo sie Andromeda noch mal kurz vorstellen, dass die dann da mit ihrem Portschlüssel in den Fuchsbau fliegen. Nein, so landen Harry und Hagrid nämlich irgendwo in einem Tümpel vor dem Fuchsbau.
Ja. Ja, verstehe ich auch nicht, weil die erregen ja damit auch noch mal 100-mal mehr Aufmerksamkeit, als sie es eigentlich machen würden, wenn sie ganz normal gereist wären, so wie im Buch. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ja, und dann finde ich es auch irgendwie wild, weil jetzt kommen die ja alle nacheinander irgendwie an und man merkt natürlich irgendwie, ne, ist schwierig, weil eigentlich hätte schon jemand da sein müssen und man macht sich natürlich Sorgen und so. Ja. So, und dann kommen Tonks und Ron an. Und wieso guckt Hermine dann zu Lupin?
Keine Ahnung.
Irgendwie, also diese Dynamik verstehe ich irgendwie gar nicht. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum müssen eigentlich die keine Fragen beantworten, um zu versichern, dass sie es sind? Weil vorher wird da so voll darauf geachtet, ja, hier, was für ein Wesen war da, und Lupin und Kingsley und so. Nee, aber bei Tonks und Ron, da muss nicht überprüft werden, ob sie es sind.
Wobei ich die Überprüfung, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber von Lupin und Kingsley auch irgendwie ist. Was ist was Dumbledore gesagt? Als letztes zu uns gesagt, Harry ist das Wichtigste. Oder ja,
ist unsere große Hoffnung. Auf jeden Fall.
Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, okay, interessantes Gespräch.
Toll.
Ja. Klar. Also ich weiß nicht, ich finde es auch unangenehm. Dann kommt George ja auch noch rein, dann ist da noch kurz ein bisschen Panik.
Ich meine, das ist ja auch wirklich alles noch wie im Buch. Das ist auch, ist okay.
Dann ist ja auch irgendwie schon suggeriert, dass es schon Nacht ist und Harry will abhauen.
Ach so, ja, ich habe noch davor noch kurz, aber auch da kein Problem, dass man das mal kurz übersieht, weil auch das ist wieder, spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Ja. Denn es ist ja nicht nur Hedwig gestorben an diesem Abend, ne, sondern auch Moody. Ja, aber auch das, ja, Bill sagt das so, ja. Keiner weiß, woher er das weiß. Die Reaktionen sind einfach so, Keiner ist irgendwie schockiert, keiner ist traurig, keiner ist verzweifelt.
Ja.
Da denke ich mir so, okay, ja, dann, blöd gelaufen.
Nicht schlimm, ja, kann schon mal passieren.
Ja, Harry schläft ja irgendwie noch.
Nee, ich glaube, der schläft nicht. Ich glaube, der.
Ach so, der hat auf jeden Fall irgendwie so einen komischen Rückblick, weil dann wird nochmal erklärt, was so Horcruxe sind und so.
Stimmt.
Also das musste natürlich sein, weil zwischen den Filmen liegen ja einige Jahre, mindestens ein Jahr, und man muss nochmal wieder reinkommen, was sind Horcruxe und so. Das ist nochmal ganz kurz so, ja, hier, ja, der stimmt. Horcrux, der Horcrux. Es wird nochmal ganz kurz gesagt, was eigentlich Horcruxe sind. Ich dachte immer, er schläft und das soll so ein Traum sein, aber keine Ahnung.
Das denke ich aber auch, weil ich glaube, es ist Nacht, weil es wird ja auch Rons Zimmer gezeigt, glaube ich. Und deshalb gehe ich davon aus, dass alle, nachdem Moody gestorben sind, alle mal Moody gestorben ist, alle mal ins Bett sind. Ja. Und Harry entscheidet sich ja dann zu verschwinden und hat dann auch so einen Rucksack auf dem Rücken und Ron folgt ihm dann. Und ich finde ja auch, dass Ron in dem Moment wahrscheinlich einen seiner stärksten Filmmomente hat, weil er sich ja Harry auch in den Weg stellt. Er ist da sehr tapfer und erklärt Harry auch erstmal die Realität, dass es nicht nur um Harry geht, dass da viel mehr dran hängt. Und ich finde, Ron argumentiert sehr clever in dem Moment. Und er kann Harry ja auch damit sofort umstimmen, ne? Die gehen, also Harry lässt dann so dramatisch seinen Rucksack fallen und dann hebt Ron den so auf und dann gehen die wieder rein. Und dann erklären die das ja auch nochmal, also Ron hat dann auch nochmal so einen Part, finde ich eigentlich ganz schön in dem Film, dass er jetzt nochmal so einen wichtigeren Part hat, dass er dann nochmal erklärt, wie das mit dem Horcruxen ist. Also er hat da ja nochmal ein paar Fragen und hat dann so eine Idee von dem, was Dumbledore quasi hinterlassen hat, was jetzt die Aufgabe ist.
Ich finde es vor allem wichtig, dass er jetzt nicht immer nur derjenige ist, der keinen Plan hat und alles immer vergisst und immer nur frisst, genau. Sondern auch wirklich mal, genau. Das ist auch mal wichtig. Es gibt aber eine Sache, die mich an dieser Szene sehr, sehr doll stört, weißt du's?
Mhm. Sag's mir.
Er sagt ungefähr 100 Mal, wegen dir, wegen mir, ach so. Wegen dir. Ich denke mir immer so, nein, es heißt deinetwegen. Meinetwegen. Bitte, ja? Aber das kann ich noch einigermaßen verzeihen, weil es im Englischen natürlich heißt because of you und das kann man wahrscheinlich besser synchronisieren mit wegen dir.
Ah, because of you, wegen dir, deinetwegen. Ja, deswegen, naja, klar.
Vermute ich jetzt einfach mal. Das wäre der einzige Grund, warum ich es akzeptieren könnte.
Wahrscheinlich ist es aber so. Die Hochzeit ist da.
Die Hochzeit.
Es wird gefeiert.
Es wird auch nicht so richtig erwähnt, dass überhaupt eine Hochzeit ansteht. Sie ist einfach da und Harry ist auch Harry. Also er hat keinen Fehlsafttrank, weil warum auch? Ich meine.
Er ist nicht Barney Weasley. Nee,
es ist ein bisschen wie bei Spion der Nächte. Also Sicherheit steht nicht an oberster Stelle. Es ist auch eigentlich alles völlig egal. Es gibt nochmal eine unangenehme Szene mit Ginny, wo er so das Kleid so zumachen soll. Und dann küssen die sich.
Am Reißverschluss hinten.
Ja, also eigentlich, ich meine, im Buch küssen sie sich ja auch, aber eigentlich so als Harrys Geburtstagsgeschenk und so. Und
aber hat das jemand kommen sehen, diesen Moment im Film? Hätte man weglassen können?
Also die sind ja im 6. auch gar nicht richtig zusammengekommen. Ne? Und es, nein. Also es gab auch eigentlich keine Trennung. Also eigentlich ist es komisch.
Es ist auch komisch, weil es kann ja auch sein, dass das an den Schauspielern liegt. Ne? Dass beide, Daniel und auch Bonnie, sich nicht so attraktiv fanden, dass sie das einfach finden zu spielen.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, es gab halt nie eine Dynamik zwischen denen. Also da hat sich ja auch nach dem 6. nichts mehr entwickelt. Also eigentlich führen die ja eine im Buch auch höchst unangenehme Beziehung, wie ich finde. Aber sie führen eine Beziehung und das wird ja nie gezeigt. Und jetzt ist es so, die haben sich da einmal im Raum der Wünsche geküsst und das war's. Und jetzt küssen sie sich halt nochmal. Ach nee, die haben sich doch einmal noch im 6. Teil, kurz bevor es brennt, küssen sie sich doch auch nochmal, oder? Oder auf jeden Fall, ach, macht da nicht Ginny seinen Schuh zu. Also es gibt da eine ganz, also.
Nee. Ja, genau.
Ja.
Nein, es ist ganz unangenehm.
I don't like it.
Ich hätte das gerne nicht gesehen, weil dann kommt auch noch George rein und das ist der beste Part an dieser Geschichte. Der holt sich irgendwie ein Wasser an der Spüle und steht dann da so und nickt den dann noch so vielsagend zu und dann verschwindet Harry auch so ganz.
Ja, und aber George hat seine Zahnbürste in seinem löchrigen Ohr stecken, ne?
Ach so, das ist mir noch nie aufgefallen.
Nein, der putzt sich eigentlich die Zähne und kommt da rein und steckt die sich so ins Ohr.
Ist ja witzig.
Das ist super witzig.
Das ist auch ganz komisch.
Ja, ist sehr komisch, aber das finde ich, I love it, weil es ist so Weasley-Style, also so dieser Zwillings-Style von den beiden. Das ist halt jetzt, man sieht natürlich, es geht ihm gut und ne, alles okay.
Naja, genau. Und dann kommt Scrimgeour ja zur Testamenteröffnung, die ist kürzer gehalten, aber im Prinzip schon so ein bisschen wie im Film. Scrimgeour
im Buch,
ist schon erwartungsvoll und guckt dann so, passiert jetzt was, wenn Harry den Schnatz bekommt. Ja. Er ist auch ein bisschen verwirrt über den Deluminator und das Märchen vom Beetle im Baden. Was ich ganz cool finde, das Testament, das schwebt so neben ihm, weil ich finde, das ist wieder so ein kleiner Moment, der das Ganze so ein bisschen magisch macht. Ja. Das haben die clever gemacht. Aber das war's auch schon, ne? Also da passiert auch nicht viel.
Ja, aber ich finde, das ist eigentlich recht nah am Buch. Deswegen kann ich da eigentlich gar nicht so viel meckern, das finde ich.
Genau, nur ein bisschen kurz und knackig, aber es ist total fein.
Eigentlich kommt er ja auch an Harrys Geburtstag. Ich glaube, das ist jetzt ja bei der Hochzeit dann, ne? Aber naja.
Ja, genau.
Egal. Die Hochzeit, finde ich, ist eigentlich ganz süß gemacht. Luna ist natürlich irgendwie so wieder so ganz cool mit ihrem Tanz und so. Und den hat sie sich ja auch, also die Schauspielerin hat sich den irgendwie selber ausgedacht, die Choreo zu diesem tollen Tanz, den sie da mit ihrem Vater tanzt.
Ja, genau.
Das finde ich immer ganz, ganz sweet. Tanz. Nee, finde ich gut, dass Luna hier auch nochmal vorkommt. Ist ja auch wichtig wegen dieser Heiligtümerzeichen und so. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir lernen ja Tante Muriel kennen.
Ja.
Also wissen wir, dass es Tante Muriel ist? Also ich habe jetzt so
mal draus geschlussfolgert.
Muss ja, aber weiß ich jetzt nicht. Die Stimme von der deutschen Tante Muriel ist Carla Kolumna.
Ah, okay. Ja, so viel habe ich nicht, wenn ihr mir ein Blümchen gehört.
Ich weiß nicht, das ist, kam mir so, als ich, ist mir vorher, glaube ich, noch nie aufgefallen, aber als ich es jetzt geguckt habe, dachte ich mir so, hey, das ist Carla Kolumna.
Kenne ich doch. Ja, also diese Unterhaltung, die ist ja, also so ähnlich ist es aber ja auch im Buch. Also das ist ja ganz gut zusammengefasst. Ob man das jetzt versteht, wenn man das Buch nicht kennt, weiß ich nicht.
Ja, man bekommt halt wieder sehr, sehr viele neue Infos, die man irgendwie erstmal einordnen muss. Ich glaube, das ist als reiner Filmgucker schwierig. Ansonsten muss ich aber wirklich sagen, mit Alpheus Dodge und Muriel, das ist ja eigentlich wirklich sehr, sehr ähnlich wie im Buch.
Ja, genau.
Finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass sie die Hochzeit an sich so ein bisschen gekürzt haben, so das mit Krumm oder so, ne? Das ganze Eifersuchtsdrama, das ist vollkommen okay, dass sie das weglassen, finde ich.
Nee, und dann, weil dann kommt ja auch schon der Patronus. Wir wissen nicht von wem.
Nee,
leider
ist ja auch egal.
Hätte ja auch Kingsleys machen können. Haben sie, weil, hätte ich cool gefunden, wäre halt so ein bisschen wie so ein Easter Egg für Leute, die nun die Bücher auch kennen. Aber gut, es ist, wie es ist. Ist ja eigentlich auch schon vorbei, die Hochzeit und Hermine disappariert mit Harry und Ron, weil die kann richtig gut disapparieren, einfach so.
Ja, zum Glück. Sie landen dann ja irgendwie in der Londoner Innenstadt irgendwie und Hermines Tasche ist einfach mega cool und ich finde es gut auch, wie sie beide oder wie sie alle drei auf diese Tasche reagieren. Versteht man denn aber dann als Filmegucker überhaupt, dass die das Tabu in diesem Café brechen?
Nein.
Weil Hermine erwähnt zwar Voldemorts Namen, aber es ist so.
Aber warum haben die Todesser, die kommen, Klempneruniformen an?
Ja, ich glaube, das haben die im Buch aber auch.
Warum?
Um sich zu tarnen? Ich weiß es nicht. Ja, offenbar, das finde ich ja auch wild, weil ich weiß ja nicht, wie lange es dieses Tabu schon gibt, aber offenbar gehen die ja davon aus, dass Harry nicht weiß, dass es das Tabu gibt, ne? Oder, also ich meine,
wissen die ja
auch gar nicht, wer das sagt, ne? Vielleicht sind das auch eher wie so eine Art Greifertruppe, die einfach nur beim Tabu auftaucht und sich deswegen so ein bisschen bedeckter halten. Ich weiß es nicht.
Ich dachte immer, dass die so quasi sich verkleiden wie in so schlechten Krimis, um nicht aufzufallen, wo ich mir dachte, aber als Todesser bist du doch Todesser, weil du ja diese geilen Roben tragen kannst und du willst dich ja nicht verstecken, weil du bist ja ein Todesser. Und ich dachte immer, dass die halt da reinkommen, weil, also nicht zufällig da reinkommen, sondern absichtlich und dann wollen die schon zeigen, so ja, wir haben euch gefunden, ihr kleinen Idioten.
Ja, das
und dann finde ich halt diese Klempneruniform super lächerlich. Also wenn das jetzt im Buch auch so ist, dann finde ich es im Buch auch lächerlich. Aber im Film, das nochmal so visuell vor mir zu sehen, fand ich halt richtig komisch. Weil ganz ehrlich, das wäre ja so, als würde Bellatrix sich jemals eine Krankenschwesteruniform anziehen, um irgendwo entlang zu spazieren? Ganz sicher nicht.
Nee, das
Warum
stimmt.
sollten andere Todesser das machen?
Nee.
Ich finde, das ist so ein Stolzding von Todessern, dass die sich nicht verkleiden.
Ich muss mal ganz kurz googeln.
Also ich finde es komisch. Kannst du mir sagen, was du willst?
Ah ja, also anscheinend sind die absichtlich als Muggel verkleidet und das ist the best the Todesser can do.
Aber warum, aber als Muggel kannst du doch auch normale Sachen anziehen. Warum dann so ein Blaumann?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Die wenigsten Muggel haben einen Blaumann an. Das ist ja eine recht spezifische Sache. Und ich finde sie dadurch irgendwie weniger zu verstehen, als wenn sie einfach normale Kleidung angehabt hätten. Also ich weiß nicht.
Das stimmt. Arbeiter. Aber
ja, okay.
Das wird jetzt nicht gesagt, dass sie als Klempner verkleidet sind, aber ja, also auch im Buch auf jeden Fall.
Ja gut, dann macht das wahrscheinlich Sinn, aber das versteht man dann im Englischen vielleicht unter Arbeiterkleidung, kann ja sein. Ich finde es trotzdem komisch und im Film, wenn du so die Situation ist ja auch recht kurz und auch gar mit dieser Muggelverkäuferin da, weiß ich nicht. Ich finde es albern.
Ja, ich finde es auch komisch und vor allem, weil dann ja nur gesagt wird, ja, den habe ich schon auf diesen Plakaten gesehen, ja, aber wir haben die nie gesehen. Finde ich halt auch mal ein bisschen schade. Auch weil die beiden auch zum Beispiel nicht unbedingt bei diesem Todesser-Treffen am Anfang gezeigt wurden. Die hätte man da ja auch schon mal kurz, dass man die irgendwie, weißt du, es wäre viel cooler gewesen, hätte man die als Filmgucker irgendwie wiedererkannt oder so. Ja. Aber dem ist ja auch nicht so. Stattdessen werden da ja dann irgendwie Leute in Fokus gerückt. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen mit so einer Glatze oder so, der ja nie wieder vorkommt. So, da hätte man doch lieber mal so einen Dollarhoff nochmal zeigen können oder so.
Genau, total. Nicht.
Naja, schade auf jeden Fall. Was ich mich noch gefragt habe, das ist aber eher so grundsätzlich so ein bisschen dieses Zeitding aus der Zeit, wo dieser Film gedreht wurde, womöglich, weil ich weiß es nicht, oder vielleicht soll es auch da in den 90ern sein. Die Jungs haben auf jeden Fall ständig so einen V-Ausschnitt an und immer einen Zwiebellook. Also die haben immer so einen so einen V-Pullunder oder so einen Pulli über irgendeinem anderen was. Also die haben ständig irgendwie 100 Schichten an und immer so einen V-Ausschnitt. Das finde ich richtig witzig.
Klar.
Also das Harry und Ron haben sehr wilden Look. Ja. Hätten sie mal lieber auch einen Blaumann getragen. Du.
Ja, und dann müssen sie ja von dieser Situation dabei mit den Todessern fliehen und sind dann im Hauptquartier.
Im Hauptquartier guckt sich Harry dann ja das Zimmer von Sirius so ein bisschen an und ich finde es das schön, dass sie das auch zeigen mit so ein paar magischen Details auch mal wieder. Also da ist so ein Mobile oder so. Und schade nur fand ich, dass dieser Brief gefehlt hat, den Harry da ja eigentlich findet. Und sowieso fehlt natürlich die ganze Storyline von Regulus. Was ich sehr schade finde, weil kein Filmgucker weiß, wie das Medaillon zu den Blacks kam und beziehungsweise wieso Creature es überhaupt hatte. Und hier stößt Ron ja eigentlich nur auf Regulus' Namen an der Tür. Und daraus schließen sie dann ja auch, so ähnlich wie im Buch auch, dass das RAB sein muss.
Ja. Mir ist auch noch aufgefallen, dass Creature einfach deutlich kleinere Augen hat als Dobby.
Mhm.
Ist nicht so hauselfenmäßig, der Creature. Können wir mal drauf achten. War nur so ein kleines Side-Ding.
Dann sehen wir ganz wild irgendwie eine Szene aus dem Hogwarts-Express, wo die Todesser den Zug stürmen quasi. Und dann steht da Cormac McLaggen ausgerechnet. Der steht auf und sagt Dracos Line, die eigentlich Draco immer sagt, wenn das mein Vater erfährt, wo ich mir denke, warum ist das gerade wichtig? Ja, das ist eine super random Szene. Wozu brauchten wir Cormac jetzt nochmal? Also ich meine, man sieht auch Neville. Aber trotzdem ist es so völlig aus dem Kontext. Und ja, jeder kann sich vorstellen, dass in Hogwarts auch drunter und drüber geht. Warum zeigen die dann aber nicht eine Szene von der neuen DA, ja, von Neville, Luna, Ginny oder so? Nö, dann wird so eine komische Cormac-Szene genommen. Also ich verstehe diese Dinge einfach nicht.
Ich auch nicht.
Was ich aber hingegen wieder ganz cool gemacht finde, ist, es gibt ja dann ja auch nochmal einen Sprung ins Ministerium, wo sich Thickness als neuer Minister vorstellt. Den kennen wir ja wirklich schon aus dem Todesser-Meeting am Anfang.
Ja.
Und da steht hinter ihm Umbridge. Das finde ich gut, dass sie hier nochmal gezeigt wird. Auch nur so ganz nebenbei eigentlich hier an der Stelle. Und Runcorn steht da ja auch.
Mhm.
Und der wird ja auch nochmal wichtig. Und genau, und dann es ist ja auch die Szene, wo Mundungus diese Zeitung sieht mit Umbridge Bild drauf. Und da auf dem Bild steht Mafalda Hopfkirch hinter Umbridge. Also auch hier haben wir jetzt schon ein bisschen Foreshadowing auf die Szene.
Ja, muss man auch gut hingucken, ne?
Genau.
Weil sonst fällt
weiß man nur, wenn man es weiß.
Das auch nicht auf.
Klar.
Ich finde aber auch gut, da im Ministerium wird ja dann so ein bisschen mit der Kamera rumgeschwenkt, dann kannst du dich noch ein bisschen umgucken. Und ich finde auch gut, dass man offenbar Flyer magisch herkommen und stapeln lassen kann. Mhm. Aber du musst die Flyer dann händisch in den Tagespropheten reinlegen.
Mhm.
Ja, also Magie hat offenbar praktisch Grenzen und das ist da.
Ja.
Ja, wie unnötig. Kann die nicht direkt da in den Tagespropheten reinflattern?
Vielleicht müssen das Scripts machen oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, ich fand's es war der Briefträger quasi. Ich fand's ganz lustig, diesen Moment. Könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr es guckt. Dann zieht das Trio den Plan mit dem Vielsafttrank durch. Im Buch wird da ja noch so ein bisschen vorbereitet, das Ganze. Im Film machen die das quasi einfach. Sie haben ja quasi alle Infos von Mundungus bekommen im Hauptquartier, weil der ja von Creature und Dobby gefangen genommen worden ist vorher. Aber ich muss dazu sagen, die kommen ja da irgendwie aus so einer Art Besenkammer oder so, wo die rausstolpern, die drei, die dann das Trio spielen sollen, die aber ja dann Mafalda Hopfkirch und Runcorn und Cattermole genau sind. Und ich finde, die spielen das schon richtig gut. Ich finde, du siehst denen an, dass die nicht sich wohlfühlen in ihrer Haut. Und als ob die zum ersten Mal in diesem Körper stecken würden. Das soll ja eigentlich nicht so sein, ne? Aber gut gemacht.
Alle, also diese, wir hatten das ja schon mal auch gesagt, dass dieser Vielsafttank eigentlich dann später vor allem so eine Dauerlösung auch wird. Und mein Gott, wie viel hat Hermine davon?
Ja,
aber alle Szenen aus den Filmen, also jetzt angefangen mit Crabbe und Goyle aus dem zweiten Teil und auch alle Szenen, die jetzt später folgen noch. Ich finde, diese Vielsaft-Szenen sind alle richtig gut gemacht. Hatten wir ja eben schon bei der Nacht der sieben Potters. Aber auch hier jetzt wieder, ich finde, bei allen dreien merkt man den Charakter von Harry, Ron und Hermine. Also das ist ja eigentlich so ein Inception-Ding, aber ich finde es richtig cool.
Ja, gerade auch Cattermole ist ja Ron.
Ja.
Wie der so guckt, der hat halt so diesen typischen Ron.
Genau.
Der ist ja, guckt ja manchmal so ein bisschen leidend und genauso guckt Cattermole. Und bei Runcorn, finde ich, ist so ein bisschen Daniel Radcliffe oder Harry eher, der ist ja oft sehr starr. Also er zeigt ja auch nicht viele Emotionen. Ja, ist jetzt nicht so, als würde er ständig irgendwie seine Emotionen im Gesicht rumtragen.
Passt einfach schon wie die Faust.
Tendenziell eher ein bisschen düsterer von den Gesichtszügen her. Und bei Hermine, bei Mafalda Hopfkirch ist er ein bisschen, die guckt halt ziemlich unsicher. Für Hermine ist es aber natürlich auch das schon ein großes Problem, weil sie ja Muggelgeborene ist, ins Ministerium zu gehen, von dem man weiß, dass Muggelgeborene da nichts verloren haben unter Voldemorts Herrschaft. Das ist natürlich krass.
Ja, und Hermine macht sich natürlich am meisten Gedanken um Konsequenzen. Ja. Die anderen sind ja nicht so regelbewusst.
Vor allen Dingen, ich habe auch das Gefühl, dass sie auch nicht so richtig gut vorbereitet sind auf die Rolle, ne?
Nee. Kannst du mir noch erklären, warum Runcorn eigentlich so komisch geht? Geht der immer so oder geht Harry so?
Nee, nicht. Stimmt. Stimmt, der macht so komische Schritte und so
komische. Der macht so ganz komische Schritte.
So ganz ja. Merkwürdig. Weiß ich
der
nicht.
Geht natürlich auch so, als hätte der irgendwie einen Stock im Popöchen.
Arsch.
Ja, es soll ja vielleicht auch so ein bisschen seine Rolle sein, so dieses Steife. Aber es ist schon komisch. Es macht das Ganze auch so ein bisschen albern. Aber
ja,
ist
aber
es
ich
ja
glaube,
eigentlich
es ist. Nee, aber ich glaube, uns soll es ein bisschen so suggerieren, als ob Harry versucht, etwas zu spielen, um nicht aufzufallen. Und indem er das tut, fällt er halt noch mehr
auf.
Ja,
das kann natürlich sein. Ne? Ja.
Und klar, ich finde es nicht so schlimm, dass das ein bisschen witzig ist, weil irgendwie ist sonst nicht so viel witzig in dem Film.
Das
und so
stimmt.
Hat man so einen kleinen Schmunzler. Ja. Aber ich habe hier aufgeschrieben und ich finde es ganz gut. Die sind ja mit Umbridge kurz im Fahrstuhl, ne? Und dann sagt Umbridge so, ja, Runcorn, du musst doch hier aussteigen. Und dann fällt Harry so ein, so, ach ja, ich bin ja Runcorn. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, sieht so aus, als hätte er verlernt zu laufen.
Ja, genau, das meine ich. Es ist ganz komisch. Aber ja, ich finde, also es kommt natürlich, diese Stimmung kommt natürlich sehr, sehr gut rüber. Also grundsätzlich muss ich sagen, ist das wirklich eine gelungene Szene, die ja auch wirklich sehr, sehr ähnlich ist, auch wieder zum Buch. Klar, so das ein oder andere ist vielleicht
gekürzt.
Ein bisschen anders oder gekürzt oder ne, ein bisschen verschnellert, sage ich mal. Das finde ich aber alles gar nicht schlimm, weil ich finde, der Ton der Szene kommt sehr gut rüber. Dieses Vielsafttrank-Zeugs, finde ich, kommt sehr, sehr gut rüber. Und von der Handlung her ist es ja wirklich sehr, sehr ähnlich auch und ein bisschen wild, finde ich. Also es sind ein paar Ungereimtheiten, aber das ist im Buch, glaube ich, sogar ähnlich. Ich bin mir immer im siebten Buch nicht so sicher, das kenne ich nicht so gut. Aber genau, die verabschieden sich ja im Aufzug, weil Umbridge Runcorn da so ein bisschen rausschmeißt und dann bringt Runcorn aber Catamol ja so ein bisschen fadenscheinig, weil natürlich beide auch runter wollen zu Umbridge, zu diesem Verhör von seiner Frau. Wo ich mir so denke, dass Umbridge sich da ja aber eigentlich noch nicht wundert, so von wegen, was hast du hier zu suchen?
Hier
weil
los,
eigentlich ist Harry ja unterm Tarnumhang, soweit ich weiß, und zeigt sich dann auch erst später.
Ich finde es aber nicht so schlimm, weil ja dann die Befragung von Mrs. Catamol dann beginnt. Und ich finde, das ist so ganz gut gemacht. Das nimmt so ein bisschen auch so das, was im Buch ist, ja nochmal auf, auch wenn es natürlich ein bisschen anders ist. Dann löst sich aber ja auch der Vielsafttrank auf. Und sie müssen fliehen und Ron hat irgendwie als Catamol die Verantwortung für Catamols Frau übernommen. Die fliehen ja dann irgendwie so zusammen und dann ist Mrs. Catamol natürlich super dankbar, ihren Mann wieder an ihrer Seite
zu
haben.
So eine gute
und dann
Szene
knutschen
auch,
die noch kurz.
Ja.
Und dann
das
kommt
ganz,
der echte,
alles ganz unangenehm. Das finde ich aber
Catamol
komisch, weil der echt, also das finde ich ein bisschen, das ist schon ein bisschen strange, dass der echt
das
macht. Aber
Sinn,
so an sich ist die Szene, das ist schon witzig gemacht. Nee, das damit kann ich leben. Was ich auch, was ich auch wieder ganz cool gemacht finde, ist, die drei hetzen da so komplett durch das Ministerium. Alle sehen auch inzwischen aus wie sie. Ron wieder mit einer fantastischen Mimik. Und dann ist das ja alles so ein bisschen hektisch
wild
für das Trio, während Yaxley so ziemlich lässig in so einem schnellen Schritt einfach nur den folgt.
Ja.
Der stresst sich am Anfang auch gar nicht und rennt erst so am Ende, aber auch das ist kein Vergleich zu, Ron dreht sich dann noch mal so um und so, oh mein Gott, und es wird dann eine Zeitlupe und so, also es wird wirklich sehr episch alles und obwohl er ja relativ gelassen ist bei der ganzen Sache und sich nicht sonderlich beeilt, kriegt er die ja trotzdem noch zu fassen.
Ja,
also
genau.
Das finde ich schon krass.
Ja, weil die ja über die Kamine fliehen.
Ja, aber auch das checkt man irgendwie nicht so richtig. Das ist dann irgendwie nur so ein ganz komisches Rumgezerre. Versteht doch auch niemand, was da gerade passiert, wenn man das Buch nicht kennt. Dann wird ja nochmal kurz von Hermine erklärt, ne, warum das jetzt alles so blöd gelaufen ist. Aber trotzdem, das finde ich dann schon einen schnellen Abgang. Aber grundsätzlich finde ich die Szene mit Yaxley ganz cool, weil das natürlich passt zu diesem Bösewicht-mäßigen.
Ja, genau.
dass er sich da nicht so beirren lässt. I like.
Genau, und Hermine wollte sie ja eigentlich ursprünglich ins Hauptquartier bringen, hat aber nicht geklappt, deshalb sind sie dann im Wald. Ron ist zersplittert, if you know, you know. Ich weiß, es heißt zersplintert. Und sie holt dann da, oh nein, sie weist Harry an, Diptam zu holen und heilt ihn dann noch schnell. Und im Prinzip fängt es ab jetzt an, stinkend langweilig zu werden, weil wir wissen, die Stimmung ist scheiße vom ganzen Trio. Die haben den Horcrux dabei. Irgendwie finden sie auch raus, dass das so ein bisschen am Medaillon liegt. Sie sind sich aber auch irgendwie nicht so richtig einig. Es ist total feindselige Stimmung, vor allem zwischen Harry und Ron.
Was ich richtig nervig finde, ist dieses Fiepsen vom Horcrux. Also das ist sehr klar, weil man eine Stimmung nicht gut rüberbringen kann oder so ein Gefühl, was im Buch beschrieben wird, wenn man es trägt, soll das natürlich so ein bisschen uns zeigen, dass da irgendwas im Busche ist. Hört das nur Harry? Hören das die anderen auch? Ich weiß nicht. Oder ist das nur für den Hörer? Also es wird ja auch nie thematisiert, dass dieses Gerät Geräusche macht. Ist ja aber für Teil 2 ja auch nochmal wichtig, weil Harry sich ja immer an dieses Geräusch hält und daran Horcruxe aufspürt. Das ist ja eine tolle Eigenschaft, die im Buch, das gibt es gar nicht, das hat Harry jetzt plötzlich neu dazu erfunden. Also genau, was hatten wir ja auch schon kurz erwähnt, ist das mit dem Zauberradio, das haben die echt ganz cool auch gemacht. Das ist eine richtig bedrohliche Stimmung, die dann nochmal aufgebaut wird. Und ich finde auch gerade Rons Verfall sieht man ganz gut in diesen Szenen. Ja. Auch die anderen sehen natürlich ein bisschen müde aus und so, aber Ron sieht schon richtig krank und also auch der sieht fertig aus. Das finde ich schon ganz gut gemacht. Ähnlich wie bei Lucius, dass man das so, dass man auch sieht, es vergeht Zeit.
Harry hat ja zwischendurch auch so einen Bartschatten, ne? Weil die ja dann auch unterwegs nicht so viel Zeit haben und auch nicht die Möglichkeiten wahrscheinlich, sich einfach so zurechtzumachen. Und die müssen ja dann auch alles zu Fuß machen, weil Ron ja nicht apparieren kann. Und dann siehst du halt so viel von der Umgebung da. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich war jetzt nicht so ein Fan davon, weil es sich einfach minutenlang lang zieht, wie das die da einfach nur lang spazieren. Irgendwann, nachdem sie irgendwo ihr Camp mal wieder aufgeschlagen haben, sitzen Harry und Hermine dann auch so zusammen. Und dann geht es da auch um die Horcruxe, dass das Schwert ja mit Basiliskengift jetzt sich gestärkt hat und so. Und dann sagt Harry noch so, ach, du bist genial, Hermine. Und dann sagt sie so, ich denke äußerst logisch, daher blende ich unwichtige Dinge gleich aus. Das verstärkt den Blick und andere bla bla bla. Das fand ich ganz lustig, weil das halt so ein typischer Hermine-Satz ist.
Ja.
So ein richtiges Hermine-Ding, was wir schon länger nicht mehr von ihr gesehen haben, aus mehreren Gründen. Und das hat mir gut gefallen. Ron hat es allerdings nicht so gut gefallen. Ne? Der fand den Moment zwischen den beiden nicht so gut.
Was mir noch gut gefallen hat, war die Szene davor, glaube ich, ist das, wo Hermine diesen Geistesblitz nämlich hat beim Haare schneiden. Ist das noch davor? Ja, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Und das finde ich irgendwie witzig, weil sie schneidet Harry gerade die Haare und macht dann so. Und Harry denkt natürlich, sie hat irgendwas verschnitten an seiner Frisur.
Ja, Frisur.
Ja, genau. Und er ist dann so ganz erleichtert, als sie dann sagt, mir ist da was aufgefallen. Und dann sagt er so, oh, super, weil er sich so denkt, okay, mein Ohr ist noch dran, meine Haare sind noch dran.
Ja, genau.
Das ist auch nochmal eine ganz kurze, witzige Szene zwischen dem ganzen drögen Herumlaufen. Ja. Und auch den Streit mit Ron finde ich eigentlich auch ganz gut umgesetzt.
Ja, genau.
Auch sehr buchnah und sehr emotional und ich finde, das kauft man denen auch gut ab.
Ja, das Einzige, also woran mich das erinnert hat, diese Rangelei aufgrund der sehr starken Ähnlichkeit zwischen Elijah Wood und Daniel Radcliffe, ist, dass ich finde, wenn die beiden da so rangeln, also Harry und Ron, ist so ein bisschen wie Frodo und Sam rangeln.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ne, wenn man so Herr der Ringe von, es sind halt so. Sind halt so diese blauen, großen Augen, die halt Elijah Wood und Daniel Radcliffe.
Die werden ja auch ständig verwechselt, nach wie vor.
Ja, absolut. Ne? Und da, sonst denke ich nie an Elijah Wood, wenn ich Daniel Radcliffe in Harry Potter angucke. Es war wirklich nur in diesem Moment, weil es ja auch so eine Rangelei zwischen Sam und Frodo gibt. Deshalb wahrscheinlich hat mein Gehirn mal kurz so ein bisschen das mir zugeflüstert.
Ja, Ron haut dann ja ab, das wissen wir. Und welche Szene ich wirklich, also ich glaube, das ist mit die beste Szene aus diesem Film, ist ja diese Tanzszene. Und das will schon was heißen bei mir, weil die gibt es nicht im Buch, die wurde dazu erfunden, bin ich ja eigentlich kein Fan von. Aber in dem Falle, ich lieb's. Ich finde es total süß. Ich liebe auch das Lied. Ja. Und Harry ist einfach so eine Süßkartoffel. Also ich hatte wirklich beim Gucken jetzt wieder fast ein bisschen Pipi in den Augen. Weil ich finde, süß. Der zeigt in dem Moment auch so viel
Empathie.
Mitgefühl. Und genau, also er ist so einfühlsam. Und dann weiß er, Hermine braucht das jetzt. Und er schafft es dann ja auch, dass Hermine wieder lächeln kann. Ich finde, es ist ein kurzer Moment, aber ich finde es richtig schön.
Fand ich nämlich auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese Szene, obwohl wir da gar nicht drauf vorbereitet waren, überhaupt nicht cringe ist, im Gegensatz zu jeder Situation mit Harry und Ginny. Wie kann das sein?
Ja, und da frage ich mich immer, wie können da aber auch Leute draus lesen, dass Harry und Hermine da irgendwie eine Love-Story aufbauen sollen?
Ach so, nee.
Gibt ja Menschen, die dann sagen, der Film suggeriert, dass das eine Love... Null.
Nee,
ich finde, das
gar
ist wirklich
nicht.
Reine Freundschaft.
Überhaupt
und man sieht
nicht.
Richtig, dass Harry das macht, damit Hermine wieder auf bessere Gedanken kommt, weil er natürlich sieht, wie sie leidet, weil Ron weg ist. Und ich denke mir immer so, Leute, wie kann man da so was reininterpretieren, was da überhaupt nicht ist? Das ist wirklich reine Freundschaft da in dem Falle. Auch egal, sogar wie die tanzen. Ich finde da wie die tanzen an dieser unbeholfenen, aber super süßen Harry-Art. Ich finde, das ist reine Freundschaft. Ich lieb's.
Ich finde es auch gut gemacht und ich finde, das ist kein Moment, wo eine Love-Story beginnt oder da irgendwas offenbart wird. Zumal Hermine ja öfter betont, dass nichts läuft zwischen den beiden. Das heißt, wozu dann da jetzt noch was reininterpretieren, warum glauben wir Hermine nicht? Deshalb ist schon wieder Quatsch.
Und ich glaube auch nicht, dass das vom Film beabsichtigt war. Also ich interpretiere da auch gar nicht so rein, sondern ich glaube wirklich, dass es eine reine freundschaftliche Sache war.
Ich glaube auch.
Und es war eine schöne Sache.
Und ich glaube, es sollte auch dem Zuschauer nochmal ein bisschen abholen und so ein bisschen auch dem Zuschauer einen netten Moment machen, weil es ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt würde das, was jetzt noch folgt, in irgendeiner Form nochmal witzig werden. Ja, finde ich dann auch für den Zuschauer vielleicht gar nicht so unangenehm, da nochmal kurz mit den beiden da so einen Moment mitzuerleben. Deshalb habe ich nie dran gedacht.
Nee.
Dann geht es ja für die beiden nach Godric's Hollow und anscheinend ist es Heiligabend, überall liegt Schnee rum, es ist einfach schön, weil ich mag diese britischen Harry Potter Dörfer. Und dann gehen sie auch auf den Friedhof.
Bevor sie, also sie landen da und dann sagt Hermine, hätten wir mal Vielsafttrank benutzt? Und dann denke ich mir so, im Buch benutzt ihr Vielsafttrank, by the way. Und ihr seid zusätzlich noch unterm Tarnumhang und hier spaziert ihr einfach als Hermine und Harry durch die Straßen in einem Zaubererdorf. Und dann denke ich mir so, also der Satz ist wirklich dermaßen ironisch, da haben die Filmemacher sich wirklich noch gedacht,
würgen wir den
jetzt
machen
rein. Wir aber nicht. Ja. Also da dachte ich mir wirklich, oh nee.
Also so ein bisschen so, also wir haben dran gedacht, aber wir haben beschlossen, nein. Genau, sie gehen ja dann auch auf den Friedhof, gehen sie auch zum Grab von Lily und James und da macht Hermine ja diesen Kranz, aber das macht sie auch im Buch.
Genau, aber vorher sind die ja noch bei den Peverells auf dem Grabstein.
Ja, sie kommen auf jeden Fall dran vorbei. Oder Hermine ist nur dabei.
Ja, aber wie hat Hermine das Zeichen erkannt? Auf diesem Grabstein lag Schnee. Sie wischt den Schnee weg und sieht dann das Zeichen, wo ich mir denke, wie hast du das denn jetzt bitte vorher schon gesehen?
Bitte denk da nicht so tief nach.
Okay.
Das ist zu viel gedacht. Das geht
weggeschoben.
Das Einzige, was ich weiß gar nicht, ob ich mich das jemals öffentlich hier gefragt habe und ob ich mich das überhaupt jemals gefragt habe, aber während ich den Film geguckt habe, kam es mir, warum war noch nie jemand vorher mit Harry mal am Grab? Ist ja jetzt auch nichts, wo man nicht mal hingehen könnte.
Aber das ist auch eine Buchfrage.
Wenn man nett ist, so, keine Ahnung, es sind Ferien und Dumbledore weist Hagrid an, mit Harry da mal hinzugehen, einfach weil es nett wäre, weil Harry ist ja jetzt 17 und zum ersten Mal ist der da am Grab seiner Eltern. Und es ist ein Zaubererdorf. Buch 1, 2, 3, 4, 5 hätte man da im Sommer locker mal hingehen können.
Ja, im fünften Teil hängen die ja nur beim Haus der Blacks rum. Da hätten die wirklich einmal hätte Lupin sagen können, komm Harry.
Komm, wir gehen
mal dahin. Wir apparieren da mal schnell hin.
Ja. Genau, einfach nur so. Ja, ist schade, ist verpasst, hätte man machen können. Hätte man vielleicht auch mal vorher noch eine andere wilde Story mitmachen können am Grab oder in Godric's Hollow oder so. Ich glaube, wäre gar nicht so verkehrt gewesen, wenn wir diesen Schauplatz vorher schon mal gekannt hätten.
Voll.
Aber gut, ist eine verpasste Chance, ne?
Ja. Dann kommt ja Bathilda Backshot, die dann da diese beiden so ein bisschen beobachtet. Und das finde ich richtig gruselig, wie sie da schon so steht und rüberstarrt. Aber dann wird es ja richtig absurd, weil die ihr dann ja folgen. Und diese ganze Szene, ich weiß, hatten wir da nicht letztens schon mal drüber gesprochen? Ich weiß nicht.
Bestimmt, ja.
Auf jeden Fall finde ich das ganz, ganz komisch. Weil diese ganze Szene, ich glaube, im Buch war ich schon teilweise verwirrt, wie Nagini sich da verwandelt hat, aber im Film hört es bei mir wirklich komplett aus. Also was für einen Raum findet Hermine da, wo diese Fliegen rauskommen?
Ja, da wo die tote Bathilda Backshot liegt.
Ja, aber das verstehe ich halt nicht, weil die Bathilda Backshot gibt's ja. Also die
aber die ist ja Nagini schon tot.
Ja, und sind das die Innereien dann, die dann da liegen? Also hat Nagini sie quasi ausgehöhlt?
Nee, im Film ist es so, dass der echte, aber schon tote Bathilda Backshot liegt da in dieser Vorratskammer, habe ich immer gedacht, ist das. Und Nagini hat sich einfach nur verwandelt. Wir wissen, obviously geht das eigentlich nicht, weil im Buch ist sie ja in der Leiche drin, was auch ekelhaft ist. Bitte, ne, hört nicht so gut hin. Weil im Buch ist es noch ein bisschen ekliger.
Ich meine, dass wir in Naginis Folge nämlich auch schon drüber gesprochen hatten, ob sie da quasi wie so eine Handpuppe, ne, wie so eine Hand in so einer Handpuppe ist, in der leeren Hülle von Bathilda Backshot. Weil, wie gesagt, die fällt ja dann so in sich zusammen so ein bisschen, ne, die Hülle. Weil am Anfang dachte ich zum Beispiel immer, dass Nagini Vielsafttrank benutzt hat.
Ja, ich habe das so verstanden, dass sie sich verwandelt hat.
Ja, aber wie kann die denn die Beine bewegen?
Ja, es ist nicht so richtig logisch. Es ist auch im Buch nicht logisch.
Nee, deswegen, ich war im Buch schon verwirrt, aber dieser Film, der hat mich wirklich vollends verwirrt. Das finde ich irgendwie ganz komisch. Warum hat Nagini denn diese Reste von Bathilda nicht gegessen? Die mag doch gerne Menschen. Warum liegt das denn da alles noch rum?
Ja, ich weiß es nicht.
Also, nee, dieses ganze Blut, was da auch gespritzt ist und so.
Blut und diese Fliegengeräusche, ja, die nerven sehr.
Das ist so ein bisschen wie so ein Horrorfilm, ein amerikanischer. Und finde ich, passt gar nicht. Das ist nicht so richtiger Vibe. Und dann auch diese, wie gesagt, diese Verwandlung von Bathilda ist auch irgendwie merkwürdig. Es sieht nämlich so ein bisschen auch so aus, wie als Wurmschwanz sich im dritten Teil als Animagus verwandelt und diese Klamotten so in sich. Und das finde ich irgendwie, das macht einen komischen Eindruck, weil man dann wirklich verwirrt ist, was ist das gerade für eine komische Magie.
Ja, aber ich glaube, die Fragen, die wir uns jetzt gestellt haben, sind erstmal schon recht tiefgehend und dafür, dass es ja auch wieder nur ein sehr kurzer Moment ist, schätze ich, dass man sich diese Fragen gar nicht so doll stellt. Also als ich die Filme habe ich auch öfter als dreimal geguckt. Ich meine, die Filme sind echt alt, aber ich habe sie auf jeden Fall noch nicht so oft geguckt und ich habe mir die Fragen, glaube ich, vorher, ich fand es immer ein bisschen komisch, aber so die Fragen, die wir uns jetzt gestellt haben, habe ich mir vorher nicht gestellt.
Okay.
Ich habe das
ich
halt
schon,
so hingenommen.
Ich war schon immer sehr verwirrt und was mich am allermeisten verwirrt, ist, warum die plötzlich in so einem Kinderzimmer sind. Die stürzen ja durch diese Wand.
Ja, weil das dann das
Nachbarhaus
Haus ist. Ja,
aber das, ich finde es irgendwie wild. Warum?
Ja, finde ich auch ganz komisch und total unpassend, ehrlich gesagt. Warum muss es vor allem auch ein Kinderzimmer sein? Kann das nicht ein Wohnzimmer sein?
Ja, und das ist so hell. Welches Kinderzimmer ist denn? Das ist wie so ein Krankenhauslicht ist da drin. Und da denke ich mir wirklich, hätten die nicht einfach in diesem düsteren Haus irgendwo einstürzen können? Oder ich meine, was soll das für ein Effekt sein? Das hat schon wieder diesen komischen Horrorfilmcharakter. Ich brauch's nicht. Ich verstehe das nicht.
Ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich glaube, da denkt man dann nicht so nach.
Ja, und dann fangen nämlich Leute an, so Theorien rumzuspinnen, so von wegen, ja, das ist dann das Haus der Potters und das ist Harrys altes Kinderzimmer und so, wo ich mir denke,
Ja keinen Sinn, weil Harry und Hermine waren ja davor schon bei der Ruine.
Ich verstehe, dass Leute sich das aber dann einbilden, weil, was soll uns das zeigen?
Ja.
Das sind Dinge,
zumal
die verstehe ich einfach nicht.
Es ja auch dunkel draußen ist und die ja anscheinend in einer sehr späten Uhrzeit da ist. Und warum sollte ein Kinderzimmer dann so hell erleuchtet sein?
Es ist
überhaupt
ganz
welches
merkwürdig.
Zimmer ist da so? Ne?
Ja,
ja, es ist komisch.
Bitte, wenn ihr eine Erklärung habt, erklärt es mir.
Genau, und bevor Nagini sie fressen kann, desapparieren sie auch noch.
Den Jumpscare finde ich übrigens wieder gut.
Ja, ich mag das immer nicht.
Ich auch nicht, aber ich erschrecke mich halt jedes Mal und das ist immer ein gutes Zeichen.
Obwohl man es weiß.
Es ist gelungen, es ist ein gelungener Jumpscare. Ja.
Aber bestimmt ist jetzt mit den Jumpscares einfach nur Wissenschaft, weil wir wissen ja alle, dass sie da hochkommt, vor allem wenn du es schon ein paar Mal geguckt hast. Und es gibt bestimmt eine gewisse Anzahl an Sekunden, die du abwarten musst, wo dein Gehirn schon sagt, ach ja, es kommt gleich, sich entspannt. Und in dem Moment, wo dein Gehirn sich entspannt, weil du ja eigentlich weißt, was passiert, dann kommt's. Das bestimmt kann man, das ist das Wissenschaft.
Und das ist auch wieder so ein 3D-Effekt gewesen. Übrigens.
Ja, genau.
Weißt du, was auch ein 3D-Effekt war? In Godric's Hello schneit's ja, auch die Schneeflocken waren ein ganz toller 3D-Effekt.
Ja, aber das
finde
ich schön. Das ist mal romantic.
Ja.
Naja, auf jeden Fall haben sie Nagini überlebt und später im Wald, wo Hermine dann hin disappariert, weil Harry kann das anscheinend überhaupt nicht, im Forest of Dean.
Ja, und dann gibt es eine sehr langatmige Unterhaltung, weil das wieder wird darüber gesprochen, der Frust, es geht nicht weiter und keiner weiß jetzt, was sollen wir als nächstes tun und so. Wir haben es verstanden. In der Zeit hätte Hermine wieder mal 5-mal klingeln können, ja. Stattdessen hätte man auch Regulus Geschichte irgendwie nochmal zeigen können. Nee, es wird hier wieder und wieder und wieder erzählt. Wir haben es verstanden, wir sind frustriert, es geht nicht weiter. Es passiert nichts. Das haben wir auch als Zuschauer verstanden. Das war jetzt in Godric's Hollow das Einzige, was mal wieder passiert ist. Sonst dümpeln die da ja wirklich nur rum. Das hätten sie uns jetzt nicht auch noch erzählen müssen. Das Bild ist vorher schon entstanden. Das macht mich wirklich manchmal es frustriert mich.
Ja, genau, weil das einfach, die sitzen da oft einfach nur rum und es passiert einfach nichts. Die wechseln sich in der Nachtwache ab, fertig. Dann kommt aber ja auch dann der Patronus schon auf Harry zu und dem folgt er dann natürlich bis zu dem See und springt auch in den See rein. Ist alles so wie im Buch quasi.
Nee, also weil wir wissen im Film überhaupt nicht, wie Snape die gefunden hat.
Ja, mit dem Patronus.
Ja, aber woher wusste er, dass die im Forest of Dean sind?
Ich dachte, man schickt den Patronus los und der Patronus weiß das magisch.
Nee, Snape hat den ja vorher beobachtet. Im Buch ist es nämlich so, dass Hermine ja dieses Bild mit hat von Phineas Nicholas Black. Und der plaudert das ja dann weiter nach Snape ins Büro. Und das finde ich eine sehr gute Verknüpfung. Und hier ist Snape einfach halt da oder sein Patronus ist halt da und das Schwert ist halt einfach da und es wird einfach so hingenommen. Und keiner weiß und.
Ja, aber wenn du die Bücher. Aber das habe ich ja gerade erklärt. Ich habe es ja auch magisch gerade erklärt. Ich dachte, weil ich das nicht mehr im Kopf hatte mit dem Porträt. Aber das stimmt. Hermine erwähnt das, glaube ich, im Buch ein paar Mal, dass man aufpassen muss mit den Porträts, weil die alles weitererzählen.
Ja.
Stimmt.
Also man denkt sich doch dann später als Filmegucker, warum hat Snape dieses Schwert einfach in den See geworfen? Er hätte es doch einfach vors Zelt legen können, wenn er eh wusste, wo die sind.
Ja, stimmt.
Und das sind alles so Dinge, die werden überhaupt nicht erklärt. Er hat das dann ja extra gemacht, damit das nicht so einfach ist und Harry das ja auch schon als Hindernis sieht und so und bla bla bla, wo ich mir denke, ja gut, Harry macht es sich ja aber auch extra schwer, weil er springt ja auch mit dem Medaillon um den Hals in diesen See rein und lässt sich da fast ertränken.
Ja.
Ich weiß nicht. Aber ich meine, das ist auch Buchkritik. Ich finde es alles ein bisschen unglaubwürdig hier.
Aber es ist auch dramatisch in dem Moment, ne? Wir sehen Harry, wie er da unterm zugefrorenen See da irgendwie zu kämpfen hat. Mhm. Ist natürlich krass. Glücklicherweise ist aber ja Ron da, um ihn zu retten. Der macht das dann ja auch schon. Und Ron ist ja dann auch der das Medaillon zerstören soll. Das macht er dann auch.
Warum guckt eigentlich noch ein Auge aus dem Medaillon raus?
Weil das ist das Tor zur Seele. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Soll es persönlicher machen, ich weiß es nicht.
Ja, okay.
Man soll sich beobachtet fühlen.
Es ist auf jeden Fall sehr dramatisch alles.
Ja, weil die Knutscherei von Hermine und Ron, von Hermine wild. Und Harry, die Ron sich da einbildet, ist auch sehr interessant. Ging auch recht lang, finde ich.
Das sind Dinge, die wir nicht brauchen.
Ne? Hätte man auch kürzer machen können.
Ja, wozu?
Das ist auch also es ist dann so ein Hin und Her und ich denke mir so, und es wird ja auch suggeriert, dass sie irgendwie nackt sind. Also ich weiß nicht, fand ich jetzt too much, ehrlich gesagt.
Ich brauch's auch nicht.
Und Ron und Harry gehen ja dann zurück ins Camp und treffen dann ja auch auf Hermine. Wir wissen, Hermine ist sauer auf Ron, verständlicherweise. Ron tut mir in dem Moment natürlich leid. Ron ist ja auch kein böser Mensch, der hat das ja nicht aus böser Absicht gemacht, war ja auch in dem Moment verzweifelt.
Aber ich finde halt so, diese Dynamik zwischen Ron und Hermine, die ist wirklich, die haben die im Laufe der Filme schon richtig schön aufgebaut und hier in dem Film ist es wirklich so unausgesprochen intensiv schon. Also diese Wut, die Hermine hat und so, man kann das alles so richtig nachempfinden. Und
ist glaubhaft, auch diese
Unbeholfenheit einfach. Ja, total authentisch, total glaubhaft. Und die passen einfach wie Arsch auf einmal, auch in dem Film. Und dann denke ich mir immer so, warum konntet ihr das bei Harry und Ginny nicht auch so anbahnen? Ja. Das hätte man ja irgendwie vielleicht auch mal hinkriegen können. Ja. Nee, haben sie sich irgendwie nicht so viel Mühe gegeben. Aber dafür ist wirklich das mit Hermine und Ron in den Filmen auch wirklich sehr gut gelungen, muss man schon sagen.
Ja, genau. Man leidet ja auch so ein bisschen mit Ron und kann aber auch Hermine verstehen. Sie entschließen sich dann ja, diese Heiligtümer des Todes noch ein bisschen besser zu erforschen.
Genau, und weil Harry ja dieses Zeichen bei Xenophilius gesehen hatte, reisen sie jetzt erstmal zu ihm. Es sind auch wieder herrlich unangenehme Szenen, die ziehen sich aber auch wieder wie Hechtsuppe.
Es ist so lang.
Die sitzen da einfach nur und schlürfen ihren Tee und es passiert nichts. Und ich denke mir immer so, Leute, nein. Regulus, hallo.
Es passiert wirklich gar nichts. Und dann, weil Xeno nervös ist, weil er ja Harry jetzt verraten wird, weil er Luna wieder haben will und so, siehst du dann halt auch Xeno noch immer so irgendwie was schreiben, dann schickt er da seinen Raben los, damit dass er Bescheid sagen kann, dass Harry jetzt da ist. Dann laufen Harry und so, ich glaube, die gucken auch nochmal hoch, im Haus laufen die noch so rum. Da wird nochmal rausgezoomt.
Die sehen nicht Lunas Zimmer. Nein, das finde ich sehr Lunas schade Zimmer. Auch wieder, wo ich mir denke.
Das hätten sie ja dann machen können.
Ja, genau.
Wenn sie schon mal da sind.
Die sitzen dann da. Ja, die sitzen da und trinken da ihren Tee und schweigen. So das, wo ich mir so denke, nee.
Und dann liest Hermine einfach das Märchen vor.
Ja, aber das finde ich schön. Also das haben sie gut gemacht. Also sie hätte es ja auch einfach nur vorlesen können. Ich finde aber diese Bilddarstellung.
Nee, das macht schon Sinn. Ja,
das mag ich. Aber ja, also diese Szenen also vor und nach dem Märchen, das zieht sich wirklich sehr. Und dann geht es plötzlich wieder total schnell, zack, zack, zack. Todesser kommen und zerstören das Haus, ohne nachzugucken, ob Harry drin ist oder nicht. Dadurch kann der ja auch super leicht fliehen, weil es so viel Chaos ist. Also ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ganz komisch. Ja, und dann fliehen sie ja irgendwie direkt in die Arme der Greifer. Und das finde ich auch ganz merkwürdig, weil eigentlich ist es ja so, dass Harry aus Versehen nochmal das Tabu bricht. Und deswegen können die Greifer die aufspüren.
Ja, genau.
Hier ist es so, und das finde ich ganz komisch, weil Hermine hatte dann ja, um so eine Spur für Ron zu hinterlassen, ihren Schal da einmal um diesen Baum gewickelt. Und den Schal hat jetzt plötzlich dieser
Scabier
an. Scabier gibt es ja auch eigentlich im Buch gar nicht. Jetzt gibt es den und der ist wichtig, weiß noch nicht warum. Und er hat diesen Schal plötzlich an und soll mir jetzt suggerieren, dass der Schal ihn dahin geführt hat.
Ja, genau. Der dachte sich so, wenn hier Kleidungsstücke rumhängen, das muss eine gute Spur für Muggel und Muggelgeborene sein. da müssen wir jetzt mal hinterher.
Der hat ja auch einmal dieses Parfum da geschnuppert, ne?
Ja. Stimmt, ja, und dann dachte er sich,
der scheint eine gute Nase zu haben auf jeden Fall, weil der hat die dann wieder aufgespürt und ich weiß nicht, ist es Zufall, dass sie dann da genau apparieren, wo die gerade sind?
Ist so ein Gewusel, oder keine Ahnung.
Oder hat er das gemerkt und ist mit seiner Nase gefolgt und dann da auch appariert oder so? Es verwirrt mich. Solche Dinge verwirren mich, aber die rennen ja auch sofort los, also es ist zum Glück gar keine Zeit, sich mehr Gedanken zu machen, weil das ist eine wilde Verfolgungsjagd.
Ja, 3, 4, 5 Sekunden wertvolle Filmzeit, wo die nur rennen. Und dann auch alles wieder nonverbal. Ja, wenn die da so zaubern. Da hörst du keinen, ich glaube Harry sagt ein paar Mal Stupor. Aber sonst ist das wieder nur Hetzen und Atmen. Weißt du, dieses
Ja, genau.
Man kriegt zu viel.
Stell dir vor, wir hätten Scabier weggelassen im Film, weil den gibt es ja sowieso nicht im Buch. Da hätten wir bestimmt 3 Minuten eingespart. Weil immer dieses wie er da also an diesem Muggel, ne, Zauber da mal vorbeigeht und so. Und also das hätte man sich alles sparen können.
Ja.
Naja. Also
ich finde es auch ganz unangenehm, ganz komisch. Aber sie nehmen die ja jetzt mit ins Malfoy-Manor.
Ja, und ich finde, jetzt sieht es auch ein bisschen Malfoy-scher aus. Also das, was wir jetzt vom Malfoy-Manor sehen, das gefällt mir besser.
Mhm. Aber es ist auch nicht so, wie ich mir das Malfoy-Manor vorstelle, ehrlich gesagt. Aber es ist schon,
deswegen finde ich es wild, weil man muss jetzt auch nicht unbedingt drauf kommen, dass das das gleiche Haus ist, finde ich.
Nee.
Wenn man es nicht weiß.
Wir wissen es halt, ne?
Es ist jetzt nicht so, als hätte es irgendeinen Wiedererkennungswert gehabt.
Das stimmt, ja.
Heute hat man ja keine weißen Pfauen oder so gesehen. Die landen dann ja unten im Kerker und Hermine wird oben gefoltert. Und ich finde, das ist eine sehr eindrucksvolle Szene wieder. Die finde ich gut gemacht.
Das ist so krass.
Ganz schlimm, aber finde ich auch wieder sehr glaubwürdig. von Emma Watson und auch von Helen Bonham von Carter beiden. Natürlich auch gedreht. Also ich finde es wirklich, ist eine sehr gute Szene. Schlimm natürlich, aber gut gemacht.
Ich finde ich sehr unangenehm anzugucken, weil beißt Bellatrix Hermine so einen Arm? Sieht so aus, weil sie sich so komisch da drüber
beugt. Ja, ich glaube, die beugt sich da so drüber. Eigentlich ritzt sie das, glaube ich, nur rein. Aber ja.
Ach so, ja, okay. Ach so, weil die das wahrscheinlich nicht so doll zeigen wollten.
Sie kommt dir auf jeden Fall unangenehm nah. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen.
Ja. Ah, weiß ich nicht. Also das finde ich auch wirklich schwierig, ja. Diese Szene.
Weißt du, worauf ich geachtet habe?
Nee.
Wir hatten bei der Deluminator-Szene ja überlegt, mit dem Licht da unten im Verlies. Wie das funktioniert. Genau, und da ist eine Lampe. Wir hatten nämlich eigentlich beide im Kopf gehabt, dass die Leuchtkugel einfach nur im Raum schwirrt.
Ach so.
Aber da steht so eine, weißt du, wie Harry im ersten Band auch in der verbotenen Abteilung dabei hat, so eine Tragelampe. Und da flirrt das Licht rein.
Ah ja, okay. Naja, auf jeden Fall ist Luna ja auch im Verlies. Mhm. Und wir sehen auch nochmal Griphook, der wird ja dann auch hochgebracht von Wurmschwanz.
Die haben sie es mit Wurmschwanz ein bisschen leicht gemacht, finde ich. Hinter seinem Tod steckt ja eigentlich nochmal eine andere Geschichte. Und jetzt, weiß nicht, der stirbt ja eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ne? Die treffen den irgendwie nur mit einem Fluch oder ich weiß gar nicht.
Ja, genau. Also
die schlagen den oder so. Auf jeden Fall klappt der so zusammen und das wird nie wieder thematisiert.
Genau.
Also das haben sie auf jeden Fall auch alles weggelassen.
Schade.
Oben, finde ich auch mal ganz interessant, also die wollen ja dann noch natürlich Hermine und Griphook da rausholen. Dann wollen die ja eigentlich das dunkle Mal aktivieren und Lucius, der lässt sich auch irgendwie extra lange Zeit damit, ne?
Also Super lange Zeit.
Da denke ich mir so, Junge, wenn das eine Regieanweisung war, ich weiß ja nicht, weil kein Mensch der Welt, sag ich mal, wenn du hast ein Handy in der Hand und du willst die Polizei rufen oder so, also sorry, worauf wartest du? Was soll denn noch passieren? Das ist der ist so lahm wie eine Ente.
Ja.
Ich meine, zum Glück, weil Dobby schraubt ja in der Zeit den Kronleuchter ab, obwohl er die krasseste Magie ever besitzt, aber macht er ja auch per Hand. Da denke ich mir immer so, was ist hier eigentlich los? Also die Szene finde ich schon wieder ziemlich schwach, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber intensiv finde ich den Moment, ist ja klar, wie Dobby dann, alle sind ja schon vereint und Dobby erklärt noch, dass er jetzt ist er ein freier Elf ist und dass er jetzt gekommen ist, um Harry zu retten. Und wie Bellatrix dann guckt, ne, wir wissen ja da, wie irre sie ist, und dann ihren Dolch wirft. Und wir wissen in dem, also wenn du einen Film, wenn du Bücher kennst, weißt du was passiert. Und wenn du einen Film schon mal gesehen hast, weißt du auch, was passiert. Aber ich finde diesen Moment sehr intensiv tatsächlich, weil wir es ja nicht sofort merken. Wir sehen erstmal, ist auch alles langgezogen, ne? Deshalb kann man jetzt darüber reden. Also der Dolch fliegt, Dobby kann noch disapparieren mit seiner Elfenmagie. Und verschluckt aber auch den Dolch tatsächlich auf dieser Reise. Und das ist halt so schlimm, weil in diesen Momenten weißt du genau, was als nächstes passiert. Und dann passiert es. Und das ist immer noch traurig.
Ja, und vor allem das Krasse ist, dass Bellatrix ja sehr glücklich darüber zu sein scheint, dass ihr Messer ja noch im letzten Moment mit eingesogen wird in das Disapparieren. Ja. Weil das ist für sie natürlich ein Zeichen, dass sie getroffen hat. Und eben für uns, der vielleicht nicht mehr oder noch nicht weiß, was als nächstes passiert, der hat in dem Moment natürlich schon ein ganz ungutes Gefühl. Weil wenn Bellatrix glücklich ist, dann ist meistens das Trio traurig, sagen wir mal so.
Ja. Und ist es auch.
Ja, voll. Und ich finde, es ist natürlich sehr dramatisch, der Tod von Dobby, aber ich finde es sehr ehrenhaft und ich finde, es hat Dobby auch verdient, dieses Drama. Und es ist wirklich sehr traurig im Film. Sehr, sehr traurig.
Ist auch im Buch traurig, habe ich auch geheult.
Im Buch ist es auch sehr traurig auf jeden Fall, aber das finde ich, haben sie gut gemacht. Es ist nicht so wie Moody oder Hedwig oder so.
Ja, genau.
Sondern das ist wirklich mit Yeffel.
Ja, genau.
Aber Dobby auch da, den haben wir natürlich jetzt im Laufe der Bücher lieben gelernt. Der kam natürlich weniger vor in den Filmen als in den Büchern, klar. Aber da haben sie es auch geschafft, im Film auf jeden Fall eine gute Beziehung aufzubauen.
Total. Und man muss dazu sagen, dass er bis zum siebten Teil natürlich auch noch besser CGI'd ist, sodass man, er hat nicht mehr ganz so komische Glubschaugen und der sieht nicht mehr ganz so deformiert aus. Das macht ihn irgendwie ein bisschen süßer tatsächlich, als er noch im zweiten war. Das gefällt mir ganz gut. Das CGI ist insofern auch besser, als dass er gesünder aussieht. Aber vielleicht könnte es auch sein, vorher war er es bei den Malfoys, deshalb ist er sehr ungesund.
Ja, das stimmt. Das ist ein freier Elf. Auch ein guter Punkt.
Das Einzige, ich glaube, er hat immer noch sein Betttuch an.
Wobei hätte er zwischenzeitlich auf jeden Fall mal Turnschuhe an, ne?
Ja, und ich hätte mir gewünscht, also ich weiß nicht, wobei, was zieht man Dobby an, ne, dass das nicht albern rüberkommt. Für die Dramatik macht das so natürlich mehr Sinn.
Stimmt.
Ja, ich weiß vielleicht nicht, aber
da haben die Filmgucker ja vielleicht auch gedacht, Mensch, den erkennt doch keiner mehr, wenn der jetzt irgendwie einen Pulli hat oder so.
Ja, genau. Es könnte natürlich sein, dass man das dann veralbern will und dann die Ernsthaftigkeit des Todes von Dobby vielleicht so ein bisschen ablenkt. Naja, gut, dann lassen wir das so stehen, ist in Ordnung. Er hat ja vorher gesagt, dass er ein freier Elf ist, dann wissen wir das, ja?
Ja, genau. Ja, ich finde auch schön, Harry bemüht sich ja sehr um dieses Grab und so. Und
ja, genau.
Also ich finde diese ganze Beerdigungsszene auch schön und sowieso auch diese Atmosphäre dabei im Shell Cottage ist irgendwie nett. Dann gibt es ja noch eine Abschlussszene und zwar sehen wir Voldemort, wie er den Elderstab aus Dumbledores Grab stiehlt. Erstmal ist Dumbledores Grab super crazy und specialig. Ja. Es ist eine sehr eklige Szene, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, es ist ja eigentlich ziemlich Grabschändung. Und er beugt sich so absurd intensiv über Dumbledore. Dann denke ich mir mal so, aber dann ist er ja in dieses Grab geklettert und macht so eine Plank über Dumbledore, weil.
Nein, also, der fliegt. Der kann doch schweben.
Ach so, stimmt. Ja, aber der schwebt dann eher. Also,
ja, genau.
Ich weiß. Also, ich finde es ganz komisch. Es ist auf jeden Fall völlig drüber, dass er da so in diesem Grab rumschlängelt. Ich weiß nicht. Und dann zaubert der ja mit dem Elderstab so einen Blitz in den Himmel. Ich weiß nicht, will er uns nochmal zeigen, wie toll er jetzt zaubern kann? Ich weiß nicht, was er
also soll. Ja, genau, er wollte mal uns zeigen, so, ich kann's noch.
Ich kann einen Blitz machen.
Wubu.
Ganz wild.
Yay, das helle Mal.
Ja, genau. und damit endet der Film ja auch schon.
Ja, das ist der erste, ne? Wir haben ja noch einen 7-2 auf der Uhr.
Genau.
Ich bin gespannt, weiß ich nicht. Es wird auch geraged, es wird nicht aufhören, leider.
Natürlich. Es tut uns auch für alle leid, die diesen Film lieben. Ich glaube, es hat niemand 7-1 als Lieblingsfilm. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil meiner Meinung nach ist das, glaube ich, weiß jetzt gerade nicht mehr so genau, was beim zweiten passiert, aber ich glaube, der 7-1 ist der schwächste
Film. Und dann würde ich gerne noch zu dem Rage-Mode sagen, wir wollen natürlich den Film natürlich nicht kaputt reden.
Nee. Ja,
aber es ist so, was uns aufgefallen ist.
Und wir haben auch positive Stellen hervorgehoben.
Ja, eben. Ne, um uns dann ein bisschen hier selbst zu verteidigen, falls das nicht so verständlich ist.
Bei sowas habe ich immer sehr hohe Hoffnungen auf die Serie, weil ich mir denke, da wird Regular Story vorkommen, im besten Falle sogar mehr, als wir es uns wünschen oder erhoffen.
Ja, vielleicht kriegt er eine kleine Side-Story.
Ja, und das sind halt alles so Dinge, wo ich mir denke, ach, die Serie wird es schon richten. Ich bin da guter Dinge.
Aber warum haben wir noch keine Rumtreiber-Serie? Weil dann hätte man das nämlich perfekt da eingliedern können, eine Regulus.
Weiß ich nicht. Zu kompliziert offenbar gewesen.
Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir am Ende dieser Folge angekommen.
Aber was wir heute auf jeden Fall noch machen können, ist uns eine Folge aussuchen, zu der unsere Zuhörer wieder schöne Kommentare schreiben können.
Ja.
Du hattest einen Wunsch für eine Folge.
Ich weiß den nicht mehr.
Unterrat. Dollarhoff war das.
Ach so. Oh ja. Ja, machen wir bei Dollarhoff. Und da machen wir irgendwas mit Lila, würde ich sagen.
Ja, und ich finde es richtig cool, weil unsere Farbe ist ja auch lila. Ich liebe ja auch das lila Herz. Das benutze ich auch privat sehr, sehr häufig. Und ich finde nicht passend ein lila Herz bei Dollarhoff. Das passt jetzt nicht so gut.
Nee, lass mal nicht. Vielleicht gibt es noch was anderes Lilanes.
Ja, was gibt es denn noch so in lila?
Ich finde, dann ist Dollarhoff, wenn wir einen Todesser wählen müssten, Dollarhoff unser Todesser.
Der Teufel ist lila.
Ja, dann nehmen wir den.
Ja, es gibt zwei Teufel. Es gibt einen netten und einen traurigen Teufel. Ihr dürft euch aussuchen, welchen.
Ja.
Ich finde beide Teufel gut. Und den kommentiert doch gerne mal, diesen Teufel-Emoji.
Coolio. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja. Es hat mir, auch wenn ich den Film nicht sonderlich mag, es hat mir wieder Spaß gemacht, denn auch Raging macht mir Spaß. Und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche.
Ich mich auch.
Nächste Woche geht es weiter mit einer ganz normalen Schokofroschkarte. Und danach wird unser Jubiläum kommen, Leute. Also 1. April ist es, glaube ich. Da wird die Jubiläumsfolge erscheinen mit euren ganzen Sprachnotizen. Ich kann euch schon sagen, wir haben wirklich sehr, sehr viele Einsendungen bekommen. Wir haben sogar per Mail was geschickt bekommen.
Wow.
Wir haben über Insta und Campfire ganz viel geschickt bekommen. Und wir mussten jetzt schon ein bisschen vorsortieren. Wir haben ein paar Fragen, weil viele von euch hatten uns auch doppelt und dreifach und vierfach Fragen geschickt. Wir wollen natürlich jetzt erstmal gucken, dass jeder auf jeden Fall erstmal mit einer Frage drankommt.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir haben und gucken mal, was wir noch alles mit reinnehmen können. Also seid auf jeden Fall nicht traurig, wenn eure Sprachnotiz dann nicht mehr dabei sein kann. Wir versuchen aber, so viele wie möglich.
So viel wie möglich, genau. Und so, dass man es auch noch alles schön anhören kann und es genau. nicht eine 5-Stunden-Folge ja.
wird. Aber auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für eure ganzen Einsendungen, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
Yes.
Und dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche und macht's gut.
Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch die Outtakes. Der ist ja dann als nächstes dran. Oh, der ist ja dann als nächstes dran. Oh Gott.
Irgendein Kopfhörer von mir ist leer. Hallo, hallo?
Nee, jetzt ist falsch.
Ja, das war der falsche Seite. Ja, hallo?
Ja.
Ja.
Nein, ich dachte immer, dass die, hörst du mich noch?
Ja.
Ich dachte immer, dass die so quasi...
Das ist so doof. Ist das Mulziber? Ja, ne? Dolacher und Mulziber sind das. Roll, ah.
Nein, Roll. Roll und Dolacher. Die wenigsten Muddel vor allen Dingen.
So.
Und da kann ich mich nicht erinnern, dass das Sirius Zimmer war.
Ja.
Vielleicht bin ich kurz eingenickt.
Ich bin bei Cormac im Zug.
Was? Haben wir den gleichen Film geguckt? Aber es ist, ich habe hier aufgeschrieben und ich finde es ganz gut.
Sich als Buchleser ja irgendwie dann in den nächsten eins, also eigentlich ja in diesem Buch, ist ja nur ein Buch. Weißt du,
Warte, wo bin ich denn jetzt hier? Antonia, bist noch da? Ja.
Ja, sorry, ich musste nur kurz meine Notiz da schließen, dann bin ich irgendwie weggekommen. Ja.
Ich dachte, du wärst aufgelegt oder wir telefonieren schon wieder so lange, dass er aufgelegt hätte von alleine. Nee. 2:43, Antonia. 2:43.
Ist das unser Special? Ich bin verwirrt.
Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich bin komplett raus.